back to Joe Johnson.
4 seconds left. Double overtime. Nets looking for the win. Johnson the step back.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Ins Gesicht von Staudemeyer, euer NBA-Podcast. Mein Name ist Dirk Funk und heute haben wir was ganz Besonderes in petto. Und zwar zelebrieren wir unseren feierlichen Abschluss des NBA Preview Rankings 2017-2018.
Das war die groß angekündigte Fanfare.
Das Budget für die Soundeffekte ist noch relativ klein. Patreon.com ins Gesicht von Staudemeyer. Nein, Quatsch. Also, heute haben wir Platz 1 für euch in petto im Osten und im Westen. Wir haben es mal eben kurz mal so ein bisschen durchkalkuliert. Über 40 Stunden haben wir tatsächlich für unser Preview investiert. Und auf jeden Fall direkt schon mal ein Shoutout an alle, die tatsächlich bei allen über 40 Stunden auch dabei waren. Hat uns riesig Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr seid optimal vorbereitet bisher auf die NBA-Saison, die ja tatsächlich heute Nacht losgeht. Mann, freuen wir uns. Gleiches gilt ja auch, wir sind auf jeden Fall auch heiß. Und dabei darf nicht fehlen, natürlich jetzt für Platz 1, die Golden State Warriors und die Cleveland Cavaliers sind noch über. Wir fangen natürlich gleich direkt an, aber erstmal Arne Thegen, wie geht's dir?
Ach, mir geht's sensationell, ich bin natürlich maximal hyped, es geht die NBA wieder los, das Leben hat wieder einen Sinn, man hat wieder seinen geregelten Tagesablauf, in den man irgendwie ja so viel NBA wie möglich rein squeezen muss. Ich find's geil, dass wir es tatsächlich pünktlich geschafft haben. Ich habe zwischendurch ehrlicherweise ein bisschen dran gezweifelt, weil es wirklich eine amtliche Pace war, die man da auflegen musste, damit das wirklich hinhaut. Aber ey, wie könnte es besser sein? Am letzten Tag der Offseason irgendwie die Season Previews abschließen. Morgen geht's los. Heute kann man sich, wer Bock hat, noch den Podcast reinziehen. Ist perfekt vorbereitet. Also ich bin extrem hyped. Shoutout an dich für den sensationellen Soundeffekt mit der Fanfare. Ich find's schade, dass du nicht live, hast du den live eingespielt oder war das jetzt ein Soundeffekt? Oder hattest du noch von Sarahs Geburtstag eine Tröte? Meine Theorie ist, du hattest von Sarahs Geburtstag noch so eine Tröte über, aber man wird es nicht lösen wahrscheinlich.
Nein.
Ja, schade eigentlich.
Ja, okay, gut. War's das jetzt schon mit der Einleitung schon wieder oder was ist hier los?
Von meiner Seite war es das schon. Wir haben uns gestern das letzte Mal unterhalten, falls du dich erinnerst, als wir Platz 2 aufgenommen haben.
Stimmt, ist nicht viel passiert, hast du recht.
Bei dem Rhythmus, da geht nichts mehr, da passiert einfach nichts mehr.
Da hast du recht, aber tatsächlich ist ja was passiert und zwar auch was sehr Interessantes und da will ich das Wort direkt an dich übergeben, weil du gestern drüber gesprochen hast und heute gab es natürlich direkt die Infos, die dir so ein bisschen das Thema eigentlich im Nachhinein verkackt haben. Du hast noch ein bisschen drüber gesprochen, potenzielles Contract Year von den LaMarcus Aldridge, natürlich auch, ich weiß gar nicht, war er Player to Watch bei dir? Ja, ne?
Er war Player to Watch, ja.
Ja, selbstverständlich, weil es ja auch wirklich interessant ist. Also wie geht's weiter mit dem Aldridge? Ist er Plan für die nächsten Jahre der Franchise? Wird er darauf reagieren? Du hast auch erzählt, er war kurz davor, eventuell abspringen zu wollen. Und jetzt haben wir die Antwort bekommen. Er hat seinen neuen Vertrag unterschrieben, optet jetzt erstmal rein. 18, 19, also nach der Saison, wird er rein opten in seinen Vertrag und hat dann nochmal einen 3-Jahres-Vertrag unterschrieben. Ich glaube, du hast die Details vorliegen. Hoffe ich zumindest mal. Von daher übergebe ich jetzt einfach mal an dich mit der Rapid Reaction.
Ich habe die Details vorliegen, genau. Wir haben gestern drüber gesprochen, ich insbesondere, Thema Contract Year. Er hat ein bisschen was zu beweisen, hätte rausopten können aus seinem Vertrag im nächsten Jahr. Das war so ein bisschen das, womit ich in Anführungsstrichen gerechnet habe, aber dachte, dass das ja Zusatzmotivation sein kann, dann rauszuopten, nochmal den letzten großen Vertrag abzugreifen. Der Kerl ist 32, aktuell 33, dann, wenn er potenziell Free Agent gewesen wäre, nächstes Jahr. Nun gab es die Extension, kam ziemlich aus dem Nichts, muss man mal ehrlich sagen. Ging dann sehr schnell der gute Woj mal wieder, der Erste, der es irgendwie rausgehauen hat, dass sie in Serious Talk sind, weil die Deadline dann eben sich dem Ende neigte. Und dann haben sie das offenbar relativ schnell unter Dach und Fach gebracht. 3 Jahre, 72,3 Millionen. Du hast es schon gesagt, der Deal beginnt sozusagen erst nach der nächsten Saison, wo er reinoptet in seinen Vertrag. Da sind, glaube ich, ungefähr 21 Millionen noch in den Büchern. Dann greift der 3-Jahres-Vertrag, von dem wiederum das dritte Jahr nur teilweise garantiert ist, sprich nur 7 Millionen in den Büchern sind, was, wenn man auf sein Alter guckt, ganz gut ist, denn wenn der Vertrag dann irgendwann durch ist, dann ist er halt auch schon Ende 30 und dann ist man sich auch wahrscheinlich nicht mehr so ganz sicher, wie gut dann 21, 22 Millionen pro Jahr noch ausgesehen hätten. Insofern, damit kann ich irgendwie leben. Meine Argumentation muss ich natürlich ein bisschen umbauen jetzt, weil dieses Contract hier weg ist. Ich glaube aber, ich mache einen 180 und glaube, dass ihm diese Planungssicherheit, dass er langfristiger Teil der Planung der San Antonio Spurs sein wird, so gut tut, dass er trotzdem so ein Contract hier raushaut und einfach die gleiche Leistung, die ich ihm prognostiziert habe, vielleicht so 20 und 9, einfach ein fixer Teil dieses Teams zu sein, diese Unsicherheit. Er ist natürlich auch irgendwie Teil von Trade Talks gewesen, das ist ihm auch klar, das ist auch bekannt und öffentlich gewesen, da wurde auch kein großer Hehl draus gemacht. Also, dass das noch nicht die absolute Liebesbeziehung ist, das war beidseitig so. Und ich hoffe einfach, dass ihm das jetzt das gute Gefühl gibt, was du brauchst, um in eine Saison zu gehen, als Second Fiddle, als zweiter Superstar deines Teams, zu wissen, ey, es geht hier weiter mit uns, wir gehen in die nächsten Jahre zusammen, ich bin hier ein fester Teil der Planung und man will mich hier, ich bin hier gewollt, ich bin hier erwünscht, ich bin hier nicht irgendwie das fünfte Rad am Wagen, den keiner haben will, sondern ich kann hier meine Leistung wieder auf den Platz bringen. Insofern, meine Argumentation für eine gute LaMarcus Aldridge-Saison ist nach wie vor da. Ich musste sie jetzt ein bisschen flippen und ein bisschen switchen, aber ich bin nichtsdestotrotz optimistisch, dass der Kerl auf dem Parkett wieder eine gute Leistung zeigen wird.
Ja, in meiner ersten Reaktion habe ich natürlich auch erstmal den Taschenrechner rausgeholt und mal kurz überlegt, wie alt ist dann Aldridge eigentlich so in den letzten Vertragsjahren. Aber direkt danach so habe ich eigentlich auch eher positiv so ein bisschen mir gedacht, für mich ist das erstmal ein gutes Signal, dass die Spurs und Aldridge sich zumindest scheinbar ja einig sind, was jetzt einfach so den Ausblick angeht, was die Rolle im Team angeht, was auch immer das bedeuten soll. Ob das vielleicht bedeutet, er wird wieder ein kleines bisschen prominenter gefeatured, vor allen Dingen auch in der Offensive, oder dass LaMarcus Aldridge jetzt halt wirklich 100% committed ist zu sagen, okay, ich stelle mein Ego so ein kleines bisschen unter den Scheffel und bin jetzt einfach hier all in mit dem, was die Spurs machen wollen. Von daher würde ich das positiv sehen. Natürlich ist das schon echt stramm, also so ein 35-jähriger LaMarcus Aldridge, aber dazu muss man natürlich auch sagen, ist natürlich von seinem Skillset absolut kein Mensch, der von seiner Athletik abhängig ist. Also die Skills, die ja ihn so gut machen, das sind alles Sachen, die sollten jetzt in 2-3 Jahren nicht viel schlechter sein. Also man sieht es ja jetzt ja gerade auch an einem Pau Gasol bei den Spurs, da haben sie eigentlich das perfekte Beispiel, wie man wirklich mit Würde und gut altern kann in der NBA, wenn man die Rolle so ein kleines bisschen anpasst. Die Kombo so zusammen, das ist natürlich die große Frage. Also längerfristig bräuchtest du dann halt schon auch mal vielleicht einen mobilen Verteidiger neben ihm, der dann so ein bisschen kompensieren kann, wenn die Hüfte noch ein kleines bisschen steifer wird beim guten LaMarcus. Aber ich sehe es jetzt erstmal nicht so krass negativ, wie es jetzt viele natürlich machen. Natürlich gehen die Jokes jetzt wieder los, die Spurs sind steinalt und das ist irgendwie großer Schwachsinn. Aber man muss der Realität auch einfach mal ins Auge sehen und sagen, ja, wie viele andere Optionen hatten die Spurs denn jetzt bisher? Also sie können immer noch nachbessern, sie können immer noch schauen, ob die dritte Option eventuell intrinsisch kommt. Wir haben ja über viele interessante Kandidaten geredet, ob einer von diesen jungen Leuten eventuell perspektivisch mal die Nummer 3 sein kann in diesem Konstrukt. Aber du wirst auch trotzdem noch einigermaßen flexibel sein, um da eventuell nochmal einen Co-Star für Kawhi Leonard dazu zu holen. Also ja, sehen wir es erstmal nicht so dramatisch und freuen uns auf die Saison von LaMarcus Aldridge.
Absolut, außerdem kannst du halt auch einen Lock dahinter machen, dass der Starting Frontcourt der Spurs in 3 Jahren nicht LaMarcus Aldridge, Pau Gasol heißen wird, sondern dass dann entweder da irgendjemand zusätzlich mit dabei ist, einer von beiden von der Bank kommt, wie auch immer.
Da also heißt dann LaMarcus Aldridge und Marcus Gasol.
Ja, vielleicht mit 104. Nein, also ich glaube, natürlich wünscht man sich jetzt perspektivisch da schon jemanden, der auch ein bisschen Athletik, ein bisschen Speed mitbringt, erst recht so, wie sich die Liga entwickelt. Da wirst du dann natürlich irgendwann nicht drum rumkommen, da, wenn du wirklich ernsthaft contenten willst, dass du dann da ja auf dem athletischen Zug nicht völlig irgendwie abgehängt wirst. Aber für jetzt, für den Moment, für nächste Saison und von mir aus auch die danach, finde ich das noch relativ unproblematisch. Sein Game wird gut altern, da glaube ich, kann man sich einigermaßen sicher sein. Ist ein Haufen Kohle, ja, aber finde ich, wenn er das aufs Parkett bringt, was ich mir von ihm erhoffe, was die Spurs offenbar von ihm erwarten, dann ist das schon ein Value-Deal, den man machen kann. Also das ist ja wieder so eine Personalie, bei der es zu krass geflippt ist von Alter, der Portland LaMarcus 25-14, was für ein Beast, Top-10-Player arguably irgendwie gewesen, bis jetzt hin zu, mein Gott, für mehr als 10 Millionen würde ich keinen LaMarcus Aldridge mehr haben wollen. Also das ist halt wieder ein bisschen zu krass geflippt, die Wahrheit ist irgendwo dazwischen. Der ist immer noch ein absoluter Qualitätsjunge und ich bin mir, wie gesagt, sehr sicher, das wird er auch auf den Platz bringen.
Ja, und ich würde auch eigentlich fast sagen, dass ein LaMarcus Aldridge Stand jetzt fast eher ein bisschen unterbewertet ist. Also absolut, vor allen Dingen defensiv schätzen viele nicht wert, was er dir da wirklich gibt. Ein sehr guter Rim Protector, dahin hat er sich vor allen Dingen hin entwickelt in diese Rolle und offensiv könnte er ja mehr machen, wenn es die Offense der Spurs denn zulassen würde. Also auch da ist so ein bisschen verstecktes Value und jetzt gilt's einfach natürlich Greg Popovich, und da mache ich mir keine Sorgen, dass die beiden zusammen da einen Weg finden werden, um das irgendwie ja einigermaßen optimal zu lösen.
Bin ich voll mit an Bord und mache jetzt die Überleitung in den Osten. Wir sind bei Platz 1 angekommen. Wer da thront, ist bei uns jetzt kein Geheimnis. Es ist offenbar nicht die absolut gängige Mehrheitsmeinung, die wir da vertreten. Aber dass man dich von dem Thron nicht runterkriegt, das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Mich in diesem Jahr auch nicht. Also ich bin da auch absolut voll mit an Bord. Hätte ich mein persönliches Ranking gemacht, wären es auch bei mir die Cavs an 1 gewesen. Waren sie letztes Jahr nicht. Da hat es nicht ganz gereicht. 51 Wins sind gewesen. Aber darüber haben wir auch in der letzten Episode gestern schon gesprochen. Warum das so war, dass das vielleicht auch mit ein bisschen Augenmaß gegen Ende der Regular Season so gefahren wurde. wir müssen nicht drüber reden, was die Cavs für ein Team waren letztes Jahr. Drittbeste Offense, 21. Defense. Das war die große Storyline, dass insbesondere gen Mitte und Ende der Regular Season die Defense teilweise wirklich schlimm aussah. Aber Regular Season LeBron und Cavs im Osten ist halt was, was man jetzt nicht auf die Goldwaage leben muss. Insofern fange ich jetzt nicht an, hier irgendwie groß zu analysieren, wie die Advanced-Metriken während der Regular Season aussahen. Das ist irgendwie nicht das, was bei den Cavs wirklich, wirklich relevant ist. In den Finals waren sie einigermaßen chancenlos, was diese Offseason angeht. Hatten sie keinen Pick, dafür aber auch keinen Cap-Space. Also sie waren jetzt nicht so ultra flexibel, haben dafür trotzdem relativ viel gemacht. Wie wir das bewerten, da darfst du gleich kommen. Da die Cavs irgendwie in diesem Podcast in Anführungsstrichen dein Team sind, überlasse ich dir natürlich auch gleich den Vortritt, mir zu sagen, was da alles passiert ist und wie du das findest. Die Frage ist natürlich irgendwie das ganz große Oberthema. Inwiefern können, sollen, müssen die Cavs eigentlich all ihre Planungen auf die Warriors, auf ein mögliches Rematch, Three-Match, Four-Match, wie auch immer man es nennen will, ausrichten? Ist das der richtige Weg? Ich bin eigentlich überzeugt, dass ja, dass man wirklich sagen kann, ey, no disrespect, aber scheiß mal auf die anderen Teams im Osten. Jeder Move, den wir machen, hat irgendwie am Ende des Tages nur die Fragestellung im Hintergrund, bringt er uns irgendwie ein 0,5% dichter an die Warriors. Natürlich kann es anders kommen. Die Cavs schaffen die Finals nicht, die Warriors schaffen die Finals nicht. Aber das ist das Ergebnis, mit dem alle rechnen. Also ist es für mich auch der richtige Weg zu sagen, alles, was wir hier tun, richtet sich irgendwie daran aus. Und das ist letztlich auch das, wie ich dann meine Off-Season-Note gefunden habe und wie ich die einzelnen Deals bewertet habe. Weniger individuell, wie finde ich den Move an sich, sondern ist das was, wo ich das Gefühl habe, das bringt dich ein kleines bisschen dichter an die Warriors, weil darum kann es eigentlich nur gehen, wenn man mal ehrlich ist. Hau du mal raus, wie du die einzelnen Moves gesehen hast und fass sie mal für mich zusammen, bevor wir dann in die Note gehen.
Na, da bin ich sehr, sehr gespannt, inwiefern du das bewertest, gerade auch Thema Warriors. Aber ja, du hast es schon gesagt, es ist halt genau das, was die meisten Teams anstreben, was irgendwann die Timberwolves gerne mal haben wollen, was alle so Semi-Contender irgendwann mal haben wollen. Einfach diesen Luxus, 0% Flexibilität und trotzdem irgendwie Moves machen und halt Leute fürs Minimum überzeugen. Kommt zu uns, ihr habt hier eine Chance, einen Titel zu holen. Das ist passiert. Natürlich müssen wir ganz kurz nochmal erwähnen, wir haben im Zuge der Boston Celtics schon ausführlich drüber gesprochen. Der Kyrie Irving-Deal ist natürlich extrem prominent bei den Cavs. Ja, kann ich natürlich noch mehr erwähnen. Jay Crowder darf jetzt rumtoben, wird eine große Rolle spielen bei den Cavs. Isaiah Thomas kommt dann hoffentlich im Januar zurück und ist dann fit. Ante Zizic wird sich auch irgendwo in der Center Rotation wiederfinden und den Second Rounder gab es ja auch dazu. Dementsprechend wurde Platz gemacht auf der 1 und da kommen wir vielleicht zu der ersten ganz spannende Sache und vielleicht zu so einem kleinen Fragezeichen der Offseason. Denn tatsächlich am ersten Tag der Free Agency, noch bevor klar war, dass ein Kyrie Irving gehen wird, wurde ein neuer Franchise Point Guard verpflichtet und zwar José Calderón. Also mit 87 Jahren, glaube ich, ein Jahr Minimum, also war schon wirklich eine spannende Geschichte. Also, warum das wirklich so früh passiert ist, das weiß, glaube ich, niemand so genau. Müsste man mal das Front Office fragen, der Cleveland Cavaliers, aber das ist passiert. Natürlich ging es dann noch weiter, also das eine Resigning, das große, war Kyle Korver. Da haben die Cavs mal ein bisschen Kohle in die Hand genommen, 3 Jahre 22 Millionen. Das letzte Jahr ist nicht mehr komplett garantiert. Chaddy Osman ist dazugekommen, 3 Jahre 8 Millionen. Da hatten die Cavs die Draft Rights, 2015er Jahrgang war der gute Chaddy. Viele haben ihn jetzt, glaube ich, bei der EM gesehen. Hatte da schöne Momente für die Türkei, also interessanter Forward, wirklich athletisch lang. Wird auch jetzt schon irgendwie seine Minuten bekommen bei den Cavs, also wird interessant. Und gerade die kompletten 3 Jahre sind garantiert. Also sie mussten den Jungen scheinbar wirklich auch finanziell überzeugen, dass der Move in der NBA sich für ihn lohnen wird und ja, scheinbar bauen da die Cavs wirklich auf ihn. Ansonsten hat sich Jeff Green fürs Minimum noch angeschlossen. Und da müssen wir natürlich drüber reden. Das Banana Boat ist jetzt zumindest partiell schon ein bisschen da. Dwayne Wade, nachdem er sein Buyout bei den Chicago Bulls bekommen hat, ist er jetzt bei den Cavs, wird da auch direkt starten. Und jetzt ganz spät, nochmal ganz spontan, haben wir noch eine schlechte Nachricht bekommen. Und zwar ja für die Fans des Roadtripping-Podcasts von Channing Frye und Richard Jefferson. Denn Richard Jefferson wurde ja weggeschickt, gedumpt, kann man mal dazu sagen. Kay Felder auch noch mit ins Paket geschmissen. 2 Second-Rounder obendrauf zu den Atlanta Hawks und im Gegenzug gab es ein bisschen Bargeld und vor allen Dingen die Draft Rights zu 2 Spieler und so konnten die Cavs 2 Trade Exceptions kreieren, was natürlich sehr wertvoll ist für so ein Team. Die Cavs immer ein Kandidat für so, ja, Mid-Season Moves, also das ist auf jeden Fall eine wichtige Geschichte. Richard Jefferson hat sich übrigens den Denver Nuggets jetzt inzwischen angeschlossen, also ist schon durch. Ja, das ist passiert. Also ich muss, glaube ich, nicht groß verraten, dass ich natürlich bewerte, dass die Cavs aus ihren Möglichkeiten da verdammt viel gemacht haben, aber du bist da vielleicht noch im ehesten ein bisschen kritisch. Also fang mal an.
Ich weiß gar nicht, ob ich da wahnsinnig kritisch bin. Und es ist jetzt auch nicht so, dass das die einzige Maßgabe ist, dichter an die Warriors zu kommen, die ich irgendwie bewertet habe. Sondern natürlich muss man, nehmen wir mal den Kyrie-Deal als Beispiel, auch allein da schon positiv bewerten, dass er die Cavs einfach flexibler macht für die Post-LeBron-Ära, die irgendwann kommen wird. Die mag im nächsten Jahr kommen, das mag noch ein bisschen dauern, aber sie haben sich zum Beispiel innerhalb dieses Moves so ein bisschen so positioniert, dass sie nicht ins komplett Bodenlose fallen sollte, tatsächlich LeBron dann irgendwie sich gen Westen oder wohin auch immer auf den Weg machen, dann sind sie da jetzt zumindest eine Franchise, die nicht auf einmal komplett in die Belanglosigkeit abdriftet oder zumindest nicht abdriften muss. Insofern habe ich natürlich auch das ein bisschen mit eingerechnet. Ich habe auch mit eingerechnet, dass du komplett unflexibel warst, sprich die ganz großen Moves und Möglichkeiten einfach nicht hattest, so ein Stück weit selbst verschuldet, aber auch einfach der Tatsache geschuldet, dass du im kompletten Win-Now-Modus bist, also so Win-Now, wie es halt nur irgendwie geht. So, LeBron wurde versprochen, jeden Euro, den wir irgendwo herkratzen können oder jeden Dollar viel mehr, den werden wir auch investieren. Und ob wir dafür irgendwie zig Millionen Euro Luxury-Tax zahlen oder Peng, ist egal. Insofern hat man auch das oder habe ich auch das versucht mit einzubewerten natürlich. Man muss mal kurz dazu sagen, zur Offseason gehört auch, dass David Griffin als GM da nicht mehr beschäftigt ist, sondern Kobe Altman jetzt diesen Job übernommen hat, der jünger ist als das halbe Team so ungefähr, aber eine spannende Personalie auf jeden Fall. Wenn wir dann so langsam zu den einzelnen Moves kommen, sorry, den Calderon-Move finde ich bescheuert. So, also nicht, weil das Minimum, was du ihm zahlst, irgendwie wehtut, sondern weil der dir am Ende des Tages einen Roster-Spot blockiert, den du eventuell nochmal irgendwo gebrauchen könntest. Er hilft dir meiner Meinung nach, so gerne ich ihn mag, gar nicht mehr weiter, auch in der Regular Season nicht mehr wirklich. Dass er in den Playoffs spätestens natürlich gar keine Rolle mehr spielen wird, müssen wir auch nicht drüber sprechen. Also das ist für mich so ein Move einfach zu früh. Also so ein Typ mit der Qualität eines José Calderón, der dir dann den dritten Point Guard geben kann, den kriegst du auch am letzten Tag der Free Agency noch. Das ist irgendwie ein Move, den ich nicht so richtig nachvollziehen kann. Dann hast du die anderen Deals. Jeff Green, bin ich kein großer Fan von, aber für ein Jahr Minimum, warum nicht? Ist auf jeden Fall ein Upgrade zu Richard Jefferson, würde ich einfach mal behaupten, auch wenn das Shooting vielleicht nicht so da ist, aber Athletik hat der Kerl immer noch von der Bank in sehr, sehr limitierten Minuten. Gefällt mir das im Prinzip. D-Wade ist für mich eine ähnliche Personalie, so, also wird natürlich als Starter, finde ich es ein bisschen kritisch, aber wenn man reinschaut und reinguckt, wie sie ihn wirklich planen wollen. Er wird als Guard starten, wird sehr früh rausgehen und wird dann die Second Unit anführen. Das hat Tyronn Lue jetzt vor kurzem nochmal so ganz deutlich auch gesagt. Dann gefällt mir das gut. Als Anführer der Second Unit, Playmaker, Ballhändler, hat er immer noch Winning Basketball im Tank. Also sehr, sehr guter Move. Derrick Rose, da müssen wir gleich wahrscheinlich nochmal ein bisschen länger drüber sprechen, wie man den sieht. Bin ich einerseits irgendwie geneigt, das positiv zu finden, andererseits auch kein Riesenfan davon, da kommen wir irgendwie gleich nochmal drauf. Insgesamt finde ich auf jeden Fall den Weg, und das ist ja schon eins der großen Themen, zu sagen, wir sind nicht in der Lage, uns, ich sag mal, auf der Top-Qualität zu verbessern, irgendwie unsere Big Three signifikant zu verbessern, sondern wir müssen das irgendwie über ein bisschen mehr Tiefe versuchen zu lösen, finde ich richtig, weil ich glaube, andere Möglichkeiten hast du halt nicht gehabt, so. Würde sagen, arguably hat LeBron jetzt gerade so das tiefste Team seit vielen, vielen Jahren neben sich. Das ist zumindest was, wo man ein bisschen hoffnungsvoller sein kann, dass man vielleicht über eine gute Bench-Unit da mal ein bisschen was Richtung Warriors aufholen kann. Und dann ist das für mich schon insgesamt ganz vernünftig. Ist nichts, wo ich sagen würde, überragende Offseason. Aber kann ich ja schon mal spoilern, eine gute Offseason ist es für mich trotzdem gewesen. Auch wenn ich den Calderon-Move nicht gut finde. Und den Korver-Move ehrlicherweise auch nicht mehr wirklich, aber auch der ist halt alternativlos. Was willst du machen? Was Besseres kriegst du da nicht. Ich finde die zu teuer. Ich finde den defensiv mittlerweile schwierig. In den Finals wurde er so ein bisschen off the court gespielt. Da ging da nicht mehr ewig viel. Mal schauen, aber es ist halt einfach alles eine Frage der Alternativen. Insofern würde ich sagen, aus limitierten Möglichkeiten haben sie nicht das Optimum gemacht, aber haben sie viel gemacht. Deswegen komme ich zumindest mal zu einer 2.
Boah, das finde ich aber auch noch sehr, also wirklich sehr, sehr kritisch, wenn man mal bedenkt, also das ist ja auch das Problem, ich glaube viele, die jetzt die Offseason der Cavs so ein bisschen negativ betrachten wollen, die gucken einfach Stand jetzt in den Kader und sagen, ja, was wollen die Cavs denn jetzt mit Derrick Rose, mit Wade und so, wie soll das denn funktionieren, auch potenziell gegen die Warriors, das geht auch nicht und man darf dabei einfach nicht vergessen, Isaiah Thomas ist ja nicht tot, der ist verletzt, der kommt im Januar wieder und wir hoffen und denken einfach mal, dass der spätestens im März wieder auf dem Damm ist und dann für einen Postseason-Run auf jeden Fall aktiv ist und dann muss man mal hinschauen, dass, wie du es richtig gesagt hast, dass die Cavs, und da haben wir vorher schon drüber gesprochen, dürfen wir auch nicht vergessen, vor ein paar Wochen haben wir den Deal, den Kyrie Irving Deal für die Cavs wahnsinnig positiv gesehen, weil der auch gut ist. Wenn du einen Isaiah Thomas Richtung Playoffs wieder annähernd bei 100% bekommst, dann sind sie nicht viel schlechter geworden auf der 1, haben mit Crowder einen unfassbar wichtigen Mann dazu bekommen, der perfekt reinpasst, also absolut perfekt reinpasst, und der Rest spricht einfach nur für erhöhte Tiefe wirklich. Es passt vielleicht nicht alles optimal zusammen, aber das sind alles Moves, die der durchweg positiv sehen muss. Auch Thema Jeff Green. ich will da auch auf jeden Fall nichts überhypen, aber wenn Jeff Green irgendwo nochmal annähernd erfolgreich sein kann in einer kleineren Rolle, dann ist es wahrscheinlich mit den Cavs wirklich Transition Plays, also der wird auf jeden Fall auch ein Abo haben, regelmäßig auf NBA Top 10 Highlights, hat man in der Preseason auch schon gesehen, wenn der mit LeBron James zusammen rennen kann, dann ist das was, was funktionieren kann. Kyle Korver finde ich auch leicht überbezahlt, aber ich denke auch, dass seine Rolle ein bisschen besser vielleicht laufen sollte in dieser Saison. Sind auch alles Anlaufschwierigkeiten. Ich denke mal, er wird davon profitieren, dass er jetzt ein bisschen eingespielter ist mit der ganzen Geschichte. Sehe ich auch nicht problematisch und deswegen komme ich insgesamt, kann ich nicht viel schlechter gehen als eine 1-. Also es gibt leichte Abstriche. Calderon, ganz ehrlich, also das ist jetzt nicht so signifikant, dass ich da jetzt groß Abzüge machen kann. Also in der B-Note ein bisschen schwächer, aber ich bin trotzdem noch bei einer 1-.
Alles andere hätte mich auch überrascht. Wie gesagt, vielleicht an einem guten Tag könnte ich mich zu einer 2+ hinreißen lassen. Da geht's dann bei mir aber auch einfach darum, ein bisschen auch zu schauen, wie habe ich andere Teams bewertet, denen ich eine 1 gegeben habe, wo ich sagen würde, da ist signifikant mehr passiert. Die haben da einfach einen noch besseren Job gemacht. Aber ich sehe schon ein, dass du das noch ein bisschen optimistischer siehst. Ich glaube, dass Jay Crowder ein Homerun ist. Ich glaube, dass wir am Ende der Saison vielleicht darüber reden werden, dass das der wichtigste Teil dieses Paketes im Gegensatz oder im Gegenzug zu Kyrie Irving gewesen sein könnte, weil der natürlich insbesondere im Hinblick auf so ein Matchup gegen die Warriors, ja, also der Prototyp ist, besser geht's eigentlich nicht. Man hat einfach gesehen, was fehlt den Cavs. Denen fehlt vieles oder hat vieles gefehlt, um die Warriors zu schlagen, aber was fehlt? Irgendwie ganz, ganz offensichtlich irgendein 3-and-D-Typ auf dem Wing, einer, der verteidigen kann, der aber offensiv trotzdem respektiert werden muss, der auf der Platte bleiben kann. Ein Two-Way-Player, weil das war genau das, was wir auch im Nachgang der letztjährigen Finals irgendwie besprochen haben. Es fehlt ihnen an Two-Way-Guys, an Leuten, die ihre Qualitäten irgendwie an beiden Enden haben und nicht so sehr einseitig, wie es bei vielen anderen der Cavs halt letztes Jahr der Fall gewesen ist. Das ist das, was ich dann auch bei einem Derrick Rose ein bisschen problematisch sehe. Die Frage ist halt immer, welche Rolle kriegt er, was erwartet man von ihm? Wenn Derrick Rose irgendwie als Backup-Point Guard der Second Unit mit einem Korver, Fry und Crowder zusammen aufläuft, dann kann ich mich damit ganz gut anfreunden. Wenn der jetzt als Starter auf einmal relevante Minuten spielt, dann nicht. Und ich glaube, dass ein Derrick Rose, so gerne ich ihn mag, in der Serie gegen die Warriors keine besondere Rolle spielen wird und keine besondere Rolle spielen kann. So, wenn man das von ihm aber auch nicht erwartet, dann ist das für mich ein Move, der dich natürlich ein kleines Stückchen besser macht. Nur nicht genug, als dass ich sagen würde, ey, die sind jetzt richtig spürbar dichter dran an den Warriors, das sehe ich nicht. Deswegen kann ich keine 1 geben, aber ich habe mich, glaube ich, gerade selber und du mich ein bisschen in eine 2+ zumindest geredet. Das ist ja schon mal ein kleiner Schritt nach vorne.
Na siehst du, dann sind wir doch fast in der Nähe. Ja, kommen wir auf das projected Starting Lineup und da hattest du ja direkt 1-2 Fragezeichen auch und vielleicht ein paar Stirnfältchen natürlich direkt im Gesicht, als ich dir erzählt hatte, dass mit dem Dwayne Wade Move eigentlich auch automatisch das bedeutet, dass das halt Starter sein würde. Das bedeutet, Stand jetzt zumindest bis Isaiah Thomas wieder zurückkehrt, haben wir tatsächlich diesen Backcourt. Derrick Rose und Dwayne Wade werden da zusammen auflaufen. Wir werden LeBron selbstverständlich nominell so auf der 3 sehen, was in der Realität ist er überall. Jay Crowder wird auf der 4 auflaufen und dann natürlich der große Move, über den ich ja auch vor 2-3 Wochen YouTube-Video gemacht habe, das, was ich empfohlen habe und was jetzt natürlich auch glücklicherweise passiert ist. Kevin Love wird auf der 5 starten und um die Tiefe anzusprechen, da kommt natürlich auch nochmal ein bisschen. Also denken wir an Isaiah Thomas, natürlich Backup Point Guard ist tatsächlich aktuell José Calderon, das könnte für die Regular Season erstmal ein Problem bedeuten, aber dann läuft da noch ein Shumpert mit rum, ein Korver, wie gesagt, ein Chedi Osman, wird mal gespannt sein, wie direkt er vielleicht schon einen kleinen Impact haben kann. Ein Green wird natürlich seine Minuten bekommen, Channing Frye und dann hast du mit Tristan Thompson natürlich noch eine absolute Luxuslösung von der Bank. Instant Defense von der Bank wird ein Tristan Thompson dann wirklich mal liefern. Ante Zizic, na, mal gucken, ob der vielleicht sein Potenzial ein bisschen andeuten kann. Aber der ist schon ein bisschen was.
Ja, absolut. Also gerade Thema Tiefe ist es, wie gesagt, ich finde das tiefste LeBron-Team, an das ich mich in den letzten Jahren erinnern kann. Da haben sie einiges an Qualität dazu bekommen. Wie viel das dann wert ist, muss man mal schauen. Wie sie Spiele zu Ende spielen werden, muss man auch mal schauen. Wie gesagt, Dwayne Wade, Derrick Rose im Starting-Line-Up in einem potenziellen Matchup gegen die Warriors ist eine Vollkatastrophe, kann nicht funktionieren. Ist aber natürlich auch nicht das, womit man rechnet, sondern man rechnet mit einem fitten Isaiah Thomas, der dann da auf der 1 nominell rumläuft, wer auf der 2 dann da startet, keine Ahnung, vielleicht ist es ein Wade, vielleicht ist es ein J.R. Smith, wie auch immer, da kann man dann ein bisschen rumspielen. Aber mit diesem Starting-Backcourt im Jahr 2017 gewinnst du natürlich in dieser Liga keinen Blumentopf, muss man aber auch nicht, weil das ist nicht das, wovon wir jetzt langfristig ausgehen. Wie gesagt, die Rotation, da bin ich sehr gespannt. Das Thema Dwayne Wade finde ich da ganz vernünftig gelöst, dass man ihn erstmal nominell starten lässt. Findet J.R. Smith nicht so geil, hat er auch gesagt, aber kann man auch nachvollziehen, dass er früh runtergeht und dann als Leader der Second Unit da seinen Impact haben kann. Das ist perfekt. in einer anderen Rolle wäre das für mich kein Move, den ich irgendwie wahnsinnig schön finde. Aber insofern, wie Tyronn Lue plant, finde ich es völlig in Ordnung. Ist ein tiefes Team. Mit Kevin Love auf der 5 macht es wahnsinnig viel Sinn. Bin sehr gespannt, wie sich das Crunch-Time-Lineup dann tatsächlich rauskristallisiert. Ob man versucht, wirklich ein Shooting-Scoring-Team zu sein. Da hilft ein Jay Crowder natürlich weiter. Da hilft dann weder ein Rose noch ein Wade. Aber wenn Isaiah Thomas da aufläuft, dann hast du im Prinzip nur noch einen Non-Shooter auf der 2. Wenn du J.R. Smith reinwirfst, hast du praktisch 5 Shooter oder 4,5, je nachdem, wie man LeBron sieht. Also sie haben viele Optionen. Du wirst bestimmt wieder über deine Anzüge sprechen wollen, dass sie theoretisch es versuchen können, einfach zu outscoren und zu sagen, mit Kevin Love auf der 5 ballern wir. Letztes Jahr waren sie ein 3-Point-Shooting-Team, ein Bomber-Team, ein offensives Team. Das werden sie vielleicht auch in diesem Jahr wieder sein wollen. Noch mehr sein wollen, Fragezeichen. Dazu passen Derrick Rose und Dwayne Wade nicht, also Identität. Erwartest du dir, dass sie versuchen, echt zu ballern? Dass das auch der Schritt mit Kevin Love auf der 5 ist, dass man sagt, ey, komm, lass fliegen, wir sind ein Offense-Team. Also ist das, was du dir erhoffst und erwartest?
Ja, Kevin Love wird auf jeden Fall fliegen lassen, aber nee, es ist so ein leichter Kompromiss. Sie werden nicht mehr ganz so das ballernde Team sein. In der letzten Saison haben sie ja tatsächlich die zweitmeisten Dreier in der kompletten NBA genommen, nur noch hinter den Rockets, mehr als die Warriors zum Beispiel, und das werden sie wahrscheinlich nicht ganz halten können. Wir haben jetzt auch schon in der Preseason gesehen, aktuell sind sie in der Preseason das Team, was die 20meisten Dreier tatsächlich nur nimmt, obwohl es nur 4 weniger sind als in der letzten Regular Season, und das macht aktuell natürlich auch so Sinn. Also wir werden noch über Rose sprechen, wir werden noch über Wade sprechen. Ich gehe davon aus, dass sie beide Dreier nehmen werden. Tatsächlich, wie viele sie davon treffen, ist dann die große Frage. Aber halt der Move, Kevin Love auf die 5 zu ziehen, kompensiert das ja auch. Und für mich ist es nochmal ein bisschen was anderes deswegen. Also ich finde auch das Starting-Lineup so, für mich ist das halt wirklich die Chicago Bulls erstmal nochmal mit besserem Spacing als die Bulls, aber in der Luxus-Version. Und tatsächlich, das war ja auch so ein bisschen, ja, das, woran ich einfach nicht glauben konnte. Wir haben es bei den Bulls in der letzten Saison gesehen. Man kann irgendwie so die Wins rausgrinden, auch wenn es eigentlich überhaupt keinen Sinn macht. Und wie gesagt, das ist hier Chicago Bulls in super, super Plus. Also glaube ich, dass das trotzdem funktionieren kann. Und im Gegensatz zu den Chicago Bulls kriegst du hier dann trotzdem von der Bank ja Shooting. Also es ist ja nicht so, dass da nichts mehr kommt. Das ist ja jetzt kein Bankline-Up, wo du dir sagst, oha, da können wir jetzt von keinem was erwarten. Also sehe ich das insgesamt für die Regular Season erstmal, bis ein Isaiah Thomas wiederkommt, weniger dramatisch. Und sobald ein Isaiah dann wieder da ist, dann haben wir überhaupt kein Problem mehr, Thema Shooting.
Ja, das war ja das, was ich versucht habe zu sagen. Wenn der im Januar zurückkommt, wenn er fit ist, wenn er wirklich mit einem vernünftigen Körper dann da seinen Impact haben kann, dann hast du kein Shooting-Problem. Am Anfang wirst du eins haben, und da hilft es mir auch nicht, wenn Derrick Rose und Dwayne Wade jetzt Dreier nehmen. So, Derrick Rose ist halt einfach ein Katastrophendreier-Shooter. Der ist ein grausamer Catch-and-Shoot-Typ, hat letztes Jahr 22% geschossen. Jetzt kann man natürlich irgendwie den LeBron-Faktor mit reinrechnen. Er kriegt bessere Looks, kriegt offenere Looks. Aber der ist halt ein schlimmer Shooter, und das wird er auch bleiben, das wird er auch neben LeBron bleiben. Also der kann viel und kann viel aus Leuten rausholen und immer das Beste rausholen, aber auch LeBron James macht aus Derrick Rose keinen vernünftigen Dreier-Shooter. Bei D-Wade ist es so ein bisschen schwierig zu sagen, er hat eine Phase, wo er ihn sehr, sehr gut getroffen hat, ist halt aber über eine riesige Sample-Size, egal mit wem er spielt, einfach auch ein scheiß Dreier-Shooter. Insofern bin ich nicht sicher, ob ich es gut finde, wenn beide anfangen, den Dreier wirklich in höherem Volumen fliegen zu lassen. Bei Rose warst du ja eigentlich auch der Meinung, dass es ein wichtiger Schritt für ihn war, zu sagen, ich nehme diesen Wurf nicht, weil ich treffe diesen Wurf nicht, ich kann es einfach nicht. Jetzt da wieder ein bisschen den anderen Weg zu gehen, weiß ich nicht, wie ich dazu stehe. Die werden jetzt keine 7 Attempts hier da haben. Vermutlich werden sie, wenn sie offen sind, werden sie das Ding schon fliegen lassen. Das ist auch richtig so. Aber da ist halt der Fit für mich nicht ganz optimal. Wie gesagt, wir reden über Regular Season, da wird es auch so reichen. Richtung Playoffs werden wir ein anderes Team sehen mit einem Isaiah Thomas, dann hast du das Problem nicht mehr. Am Anfang wird das vielleicht hier und da ein bisschen hakelig sein, aber es wird reichen, um den Osten zu gewinnen, müssen wir auch nicht drum herum reden.
Ja, also das ist erstmal die große Geschichte. Ich glaube jetzt auch nicht, also in Derrick Rose, mir geht's darum, er hat in der letzten Saison wirklich ganz bewusst gesagt, und das hat er auch adressiert, ich nehme ihn einfach gar nicht, ich gehe jetzt ganz bewusst drauf, ich will einfach effizient sein, und ich glaube, es wird so einen kleinen Mittelweg sehen. Wahrscheinlich wird es in Derrick Rose nicht wieder schaffen, 48% aus dem Feld zu schießen, aber es würde ja reichen, wenn er seinen Dreier bei so vielleicht 2-3 Attempts bei so knapp über 30% trifft, dann ist das tatsächlich schon eine Sache, die jetzt nicht unbedingt schädlich wäre. Also schädlich wäre es dann wieder nur, wenn er zu viele nimmt und einfach gar nicht trifft. Und Wade, ganz ehrlich, ich bin schon wieder irrational, jetzt echt fast auf dem Weg zu sagen, der trifft irgendwie 36, 37%.
Auf gar keinen Fall.
Ich könnte es mir wirklich vorstellen. Ich weiß nicht, warum.
Ja, also klar, konnte ich mir letztes Jahr ja auch, zumal er dann die Phase hatte, wo er irgendwie das Ding wirklich am Anfang der Saison überdurchschnittlich gut getroffen hat. Nur wer seit, keine Ahnung, weit über 10 Jahren in der Liga ist und in ausreichendem Volumen für eine Sample Size Dreier geschossen hat und sie irgendwie mit 30% trifft, der kann es halt einfach nicht besser. Und ich fürchte, da muss man einfach mal seine Irrationalität dann irgendwie ein bisschen beiseite schieben und akzeptieren, dass das nicht das ist, was Dwayne Wade gut kann. Das konnte er noch nie. Und es spricht wenig dafür, dass er es jetzt auf einmal kann. Es mag sein, dass es so einen Flug hier gibt. Ich würde mich nicht drauf verlassen und ich würde nicht drauf wetten. Thema Defense würde ich gerne mit dir drüber sprechen. Lass uns mal annehmen, wir sind tief in den Playoffs. Isaiah Thomas ist fit, alle Mann sind fit. Wie stellst du dir das Crunch-Time-Line-Up vor? Wie stellst du dir das defensive Ende vor, wo sie letztes Jahr Probleme hatten? Wo sie auf den Guard-Positionen jetzt, ja, ich würde sagen, 3 Jungs haben, die defensiv, ich will nicht sagen, nicht tragbar sind, aber sicherlich nicht ihre Kernkompetenz am defensiven Ende haben. Sei es ein Isaiah Thomas, ein Derrick Rose und auch ein D-Wade, der früher natürlich elitärer Verteidiger war, ich glaube, körperlich nicht mehr auf besonders gutem Niveau verteidigen kann. Machst du dir darüber Sorgen, potenzielles Warriors-Matchup, dass man da wirklich sagen muss, auf den Guards haben wir natürlich, wenn du einen Shumpert reinwirfst, einen Smith reinwirfst, können die verteidigen, aber deine nominell 3 Guards mit den meisten Minuten sind irgendwie keine Koryphäen am defensiven Ende. Ist das ein Problem?
Ja, natürlich ist das nicht optimal, aber ich glaube trotzdem, dass man Dwayne Wade zumindest in der Postseason noch ein bisschen unterschätzt. Also in der Regular Season hat er schlichtweg keinen Bock, aber du kannst mir nicht erzählen, dass Derrick Rose Stand jetzt mit seinen, was ist er, 33, 34, dass der nicht mehr verteidigen kann. Wenn der Bock hat und wenn er motiviert ist, und das würde der gegen die Golden State Warriors sein, dann mache ich mir, was ihn angeht, keine Sorgen. Wie sie es dann taktisch wirklich mit Isaiah machen, ihn zu verstecken, das ist dann natürlich schon irgendwie nicht ganz optimal, aber ich glaube, und das ist auch ein Punkt, der viel zu unterschätzt ist und auch ein großer Grund, warum es für die Cavs in dem letzten Jahr einfach nicht gereicht hat, war einfach das Abhandenkommen von LeBron James' Defense. Also ich habe ja auch damals bei Facebook so ein kleines Video in dem letzten Finals-Game auch gemacht. Ich weiß nicht, was da los war. Das wäre wirklich ein interessantes Thema, wozu man 30-30-30 wirklich eine Documentary drüber machen könnte. Das ist einfach, war ganz eigenartig. Also du kannst in die Stats reingucken. LeBron James, ich weiß nicht, ob es Fatigue war, ob er körperlich nicht dazu in der Lage war, weil er offensiv ja auch so viel Verantwortung hat, oder ob es jetzt an Kevin Durant lag, an der Aufgabe, aber er hat schlichtweg nicht gut verteidigt, sogar fast schlecht verteidigt. Und wenn du das hast, hast du natürlich gar keine Chance. Aber ich glaube, dass wenn wir einen LeBron James sehen, der diesen Modus wieder anschaltet, und das hat er in den Postseason-Runs ja immer wieder gezeigt, dass er da fast der beste Verteidiger der NBA sein kann. Wenn er das macht und du hast dann trotzdem noch einen Crowder dazu und einen Love, den ich nicht problematisch sehe in diesem Lineup, selbst defensiv nicht, dann glaube ich, dass das kompensierbar ist.
Die Frage ist halt immer, inwieweit man schon ja legitimerweise sich auf so eine Serie einstellen darf. Ich glaube, dass den Dwayne Wade, den du eben angesprochen hast, dass es den in der Form auch in der Postseason zumindest gegen diese Warriors nicht mehr gibt. Ich glaube nicht, dass ein D-Wade entweder ein Klay Thompson oder ein Stephen Curry ansatzweise vernünftig verteidigen kann. Ich glaube, dass man dann eher einen Isaiah Thomas auf der 1 sieht und vielleicht einen J.R. Smith wieder auf der 2, der defensiv da einfach noch besser unterwegs ist, der sich dann da rund um die Guards irgendwie um die Screens wirbelt und kämpft. Und das, was ich bei einem D-Wade einfach nicht mehr sehe. Natürlich Regular Season hat er keinen Bock, müssen wir nicht drüber sprechen. Ich glaube, dass es in der Postseason auf dem Niveau, so wie sich das Spiel auf den Guard-Positionen entwickelt, schwierig ist. LeBron, ja, hat nicht gut verteidigt letztes Jahr. Da ist dann natürlich die große Frage, woran hat er die gelegen? Da fragt man sich natürlich immer, woran er die gelegen hat. Also ich glaube, das ist natürlich irgendwo eine Mischung aus, klar, Fatigue, er hat nun mal Regular Season irgendwie Rekordminuten abgerissen, muss am offensiven Ende, musste letztes Jahr fast alles machen. Und wenn du dann den vielleicht besten Scorer aller Zeiten oder einen der besten Offensivspieler aller Zeiten nebenbei verteidigen sollst, dann ist das halt ein Problem. Das kann LeBron nach 14 Jahren in dieser Liga wahrscheinlich nicht mehr auf absolut elitärem Niveau, ist auch ganz normal. Da kommt aber natürlich der Jay Crowder-Faktor irgendwie rein, der natürlich Kevin Durant nicht Lockdown verteidigen kann, wer kann das schon, aber zumindest jemand ist, der eben genau die Jungs, die LeBron normalerweise verteidigt, die Forwards auf der anderen Seite auf dem Flügel, einen größeren Bigman, der mal aufpostet, all das kann Jay Crowder halt elitär gut verteidigen, zumindest kann er es versuchen und kann LeBron da den Workload wegnehmen. Also ich glaube nicht, dass man von LeBron heute noch erwarten sollte, dass er wirklich beides noch kann in diesem Volumen. Ich glaube, man muss ihn defensiv ein bisschen entlasten, damit er offensiv weiter so beasten kann, und da haben sie mit Jay Crowder jetzt einfach den richtigen Mann dabei. Backcourt, wie gesagt, glaube ich, werden wir wenig in der potenziellen Finals-Serie von Wade und Rose erwarten dürfen. Da rechne ich dann doch eher mit einem Smith oder Shumpert, der defensiv da nochmal seinen Impact hat. Werden wir sehen. Ist jetzt auch ein bisschen premature, müssen wir jetzt noch nicht drüber reden. Aber ist zumindest eine Storyline, die man im Blick haben muss. Also die Cavs defensiv, gerade Regular Season-wise, werden kein Top-5-Team sein. Da, glaube ich, kann man Haken hintermachen.
Ja gut, das ist...
Das ist nicht klar, meine Bold Prediction.
Wenn wir auf die letzte Saison gucken und da sehen wir 21. im D-Rating, das war ja auch der große Punkt und es war ja auch wirklich eine absolut verkorkste Saison und da sehe ich auf jeden Fall Upside. Also ich glaube nicht, dass wir die Cavs nochmal defensiv so scheiße sehen werden. Also glaube ich tatsächlich fest dran und Jay Crowder ist natürlich ein großer Punkt und auch Thema Postseason, das ist ja wahrscheinlich auch die Sache, die so ein großes Analyseargument sein könnte zu der LeBron James Thematik. LeBron James macht's ja auch großen defensiv so großartig, nicht unbedingt, weil du sagen kannst, wie bei einem Kawhi, okay, du spielst jetzt Lockdown D gegen Kevin Durant, sondern er ist halt als Freelancer in der Defensive halt so genial. Also wirklich, wenn er zwischen den Passing Lanes einfach da rumfliegen kann, wenn er Weakside Shots blocken kann, die ganzen Geschichten, dann ist er wirklich dieser elitäre Verteidiger und ich glaube, dass ein Jay Crowder ihm das wieder ermöglicht und deswegen mache ich mir ein bisschen Hoffnung. Aber kommen wir mal auf deinen Player to watch, würde ich sagen, weil meiner wird sehr, sehr ausführlich. Ich hoffe, es ist nicht Kevin Love, sonst haben wir ein Problem.
Nee, es ist nicht Kevin Love und so richtig zufrieden bin ich mit meiner Wahl auch nicht, aber das geht im Prinzip Hand in Hand mit einer, ich nenne es mal Storyline, die, glaube ich, zumindest besprechenswert ist. Mein Player to watch hier ist in dem Fall Isaiah Thomas, weil ich glaube, das, was ich vorhin schon angedeutet habe, ohne einen sehr guten Isaiah Thomas und einen fitten Isaiah Thomas wird man in der Postseason meiner Meinung nach nichts zu bestellen haben. Ich glaube, der ist elementar für das, was die Cavs dieses Jahr vorhaben, nämlich die Warriors zu ärgern. Stand jetzt ist er, glaube ich, gerade projected, im Januar zurückzukommen. So ein bisschen Shootaround war er letztens wohl Pregame schon dabei, hat ein paar Würfe fliegen lassen. Also das sieht irgendwie erstmal so ganz gut aus, als wäre das einigermaßen im Plan. Insofern kann man da vielleicht mal vorsichtig optimistisch sein, was für mich interessant ist. Und da will ich es von dir im Prinzip gleich mal wissen. Man hat bei LeBron in den letzten Jahren, bei LeBron-Teams, wenn man so will, immer wieder gesehen, dass es so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gibt. Dass man sich als Spieler, als Star vor allem, als Spieler mit großem Namen, der es gewohnt ist, eine große Rolle zu haben, sich dran gewöhnen muss, mit LeBron zu spielen. So, weil das einfach jemand ist, der natürlich wahnsinnig dominant ist mit all dem, was er tut, auf dem Platz, neben dem Platz, dass sowas immer ein bisschen Zeit gebraucht hat. Sei es das erste Heat-Jahr, das war mal ein bisschen was anderes, weil Big Three zusammengewürfelt und so weiter und so fort. Aber man hat es im Prinzip in seiner Karriere fast immer gesehen, dass es Zeit braucht, da die richtigen Habits, die richtigen Automatismen, die richtigen Momente zu entwickeln. IT ist, glaube ich, jemand, von dem wir sagen, dass er vom Skillset perfekt da reinpasst. Offball sehr, sehr gut, nicht viel besser als Kyrie Irving, aber vielleicht arguably sogar besser oder zumindest nicht schlechter. Also ist jemand, der nicht zwingend den Ball in der Hand braucht, um wahnsinnig effizient zu sein, was tendenziell erstmal gut zu einem LeBron James passt. Nichtsdestotrotz, er kommt im Januar zurück. So machst du dir irgendwo ein bisschen Sorgen, Faktor Zeit, dass da wirklich ausreichend Zeit ist, dieses System so zu schärfen mit den vielen anderen Jungs, die neu sind, die keine Riesenrollen haben, aber Kevin Love auf der 5 ist ein bisschen ein anderer Look. Du hast die Guard-Rotation, die komplett neu ist und du hast eben den Faktor Zeit, der gegebenenfalls ein bisschen fehlen kann, sich daran zu gewöhnen, wie zockt man eigentlich mit LeBron James Basketball, weil das einfach was ist, ja, was Zeit braucht. Ist das was, wo du dir Sorgen machst oder meinst du Januar bis April, kein Ding, das funktioniert schon, Plug and Play wird schon laufen?
Ob es 100% am Ende sind, da muss man natürlich ein Fragezeichen hintersetzen, aber wir haben ja auch damals schon drüber gesprochen, dass ein Isaiah Thomas theoretisch absolut perfekt zu einem LeBron James passt, weil er halt eben bei den Boston Celtics halt viele Sachen Offball natürlich gelaufen ist, viele Systeme und all das sind Sachen, wenn du dir dann LeBron James als Passgeber vorstellst, ein IT hat Offscreen-Action, also das stelle ich mir sehr, sehr gut vor. Deswegen mache ich mir ja da weniger Sorgen, wenn es jetzt wer anders wäre, dann vielleicht, aber ich glaube, dass du ein Isaiah Thomas mit seinem Skillset da ziemlich gut reinschmeißen kannst und LeBron James, ja, das wird er schon hinbekommen.
Geil, also es hätte mich auch schockiert, wenn ich von dir da jetzt irgendwie Zweifel oder Kritik rausgehört hätte. Ich kann mir vorstellen, dass wir keine hundertprozentige, ich sag mal, mir fehlt das Wort, aber keine hundertprozentige Feinabstimmung gen Ende der Playoffs da sehen können, weil einfach die Zeit fehlt. Dann ist ein bisschen die Frage, ob es reicht. Ich glaube natürlich so vom reinen Skillset auf dem Papier ist das ein guter Fit, das sollte irgendwie ganz gut funktionieren und es ist ja nicht so, als wäre der Mann irgendwie bettlägerig und könnte sich nicht irgendwie am Training beteiligen und zumindest schon mal gucken, wie seine Rolle auf dem Platz denn da aussehen wird. Ich weiß halt nicht, ob es dann am Ende des Tages reicht, ob er sein Career hier nochmal ansatzweise reproduzieren kann. Ich glaube positiv, der Kerl hat einen Chip on his shoulder, also der will beweisen, dass das nicht die richtige Entscheidung von Danny Ainge war. Insofern, glaube ich, wird der mit maximaler Motivation in die Saison gehen und der Fit ist natürlich irgendwo da. Ist sicherlich aber nicht optimal, dass er erst im Januar zurückkommt. Da muss man ein bisschen vorsichtig, skeptisch sein, ob das dann noch reicht oder ob es einfach so Plug and Play ist und LeBron das halt schon irgendwie zum Laufen bringt. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Mehr wollte ich dazu eigentlich auch nicht sagen.
klar, das ist ja dann auch die große Frage und das spannende Thema, wie geht's denn weiter? Also sollte es jetzt wirklich hervorragend laufen und die Cavs machen einen richtig stabilen Postseason-Run, dann kann man sich natürlich vorstellen, natürlich vorausgesetzt LeBron James bleibt dann, das ist das nächste Thema, was wir vielleicht irgendwie noch so ein bisschen anschneiden werden, aber wie geht's dann halt mit Isaiah Thomas weiter? Er wollte, da hat er sich auch damals bei den Celtics ganz, ganz prominent geäußert, hat gesagt, für mich gibt's nur den Max-Vertrag und nichts anderes und aktuell muss man da schon echt dran zweifeln, ob die Cavs bereit sein werden oder ob vielleicht sogar ein anderes Team bereit sein wird. Also bei einem anderen Team würde ich sagen, schon. Also so alt ist er dann auch noch nicht, dass er nicht von irgendwem 4-Jahres-Max bekommt. Aber ob es dann bei den Cavs ist, ist natürlich spannend. Aber dementsprechend so groß sollte ihm die Motivation natürlich sein, auch gerade Postseason-Run. Hoffentlich sehen wir ihn gegen die Celtics. Das fände ich natürlich auch schön, würde ich mich drauf freuen. Ja, ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte.
Spricht auf jeden Fall vieles dafür, dass wir ihn gegen die Celtics sehen. Also da hat man vielleicht was, worauf man sich freuen kann, ob man dem Kerl wirklich noch einen Max zahlen sollte, ob man es muss, sprich, ob es noch ein Team gibt, was wirklich dann sagt, hier ist das Ding und am Ende des Vertrags bist du halt Anfang, Mitte 30 und irgendwie ein sehr, sehr kleiner Guard, der primär von Explosivität lebt, ist vielleicht auch nicht unbedingt derjenige, dem ich da einen Max hinlegen will. Muss man mal schauen, hängt natürlich wie alles in Cleveland davon ab, was LeBron macht. Wenn LeBron sagt, ich bleibe hier, ich signe mein, was weiß ich, tue hier 1+1, keine Ahnung, und ich versuche hier nochmal den nächsten Run, ey, dann wird ein Isaiah Thomas sagen, ach, hatte ich Max gesagt? Na, ein bisschen weniger passt auch, Hauptsache ich kann hier weiter zocken. Also das, da muss man, glaube ich, auch sich keine Illusionen hingeben. Wenn er die Chance sieht, da weiter um Titel mitzuspielen, dann, glaube ich, wird man da auch im Zweifel eine Lösung finden, aber damit können wir uns dann im nächsten Jahr auseinandersetzen. Hau mal raus, Kevin Love, dein Player to Watch. Warum, kann ich mir vorstellen, ist der Kerl, also sehen wir den Minnesota Timberwolves Kevin Love zurück? Ist eine große Saison incoming von ihm? Ich fürchte, du prognostizierst es, oder was?
Auf jeden Fall ist eine große Saison incoming. Nicht Minnesota Timberwolves Kevin Love, der war jetzt vielleicht auch gar nicht so gut, wie viele ihn im Nachhinein sehen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wir im Nachhinein sagen werden, das war die beste Saison, die Kevin Love in seiner Karriere gespielt hat. Also ich finde es absolut perfekt, dass er jetzt auf die 5 gezogen wurde. Das war die einzig richtige Entscheidung, weil für mich feststeht und ich werde ja auch, aktuell habe ich noch gar nicht so viel Hate dafür bekommen, aber ich habe ja tatsächlich bei Spox haben letztendlich alle Redakteure und so weiter haben da ihre Tipps gegeben und ich habe es rausgehauen, als einziger natürlich von allen, dass die Cavs NBA Champion werden 2018.
Ich habe es gelesen, ja. Es hätte mich auch gewundert, wenn nicht.
Aber der Backlash war noch relativ gering. Da haben sich mehr Leute tatsächlich, glaube ich, eher auf andere Sachen konzentriert. Aber ich bin mal gespannt, was da noch kommt. Aber für mich, um diese Warriors zu schlagen, gibt's halt nur diesen einen Weg. Also wirklich zu sagen, komm, wir gehen jetzt einfach auf pure Offensive und so gut können die Cavs potenziell sein. Und wir versuchen tatsächlich, dieses Offensivfeuerwerk der Warriors einfach zu outscoren. Dafür muss es mit Love auf der 5 gehen. Viele fragen sich natürlich, ja, was ist denn mit Defensiv? Kevin Love ist doch so ein schlechter Verteidiger. Und da gehe ich ganz, ganz klar gegen und sage, Kevin Love ist, was das angeht, inzwischen massiv unterschätzt, hat er wirklich auch eine Entwicklung durchgemacht, vor allen Dingen in den letzten anderthalb Jahren. Bei aller Kritik war er wirklich immer mehr committed, wir haben das vor allen Dingen in den Postseason-Runs gesehen, auch schon während des Championship-Runs, in dieser leicht undankbaren Rolle, wo er dann ja auch zwischenzeitlich von der Bank kam, war er wirklich committed und hat alles gegeben am defensiven Ende. Also er hatte ja auch seinen Signature-Play, dann natürlich, als er Stephen Curry in der Isolation verteidigte und der dann daneben geschmissen hat, und das haben wir auch im letzten Postseason-Run gesehen. Die Zahlen lesen sich wahnsinnig gut, also erstmal auch rein defensiv, fand ich auch schon mal spannend. In der letzten Saison unter allen Power Forwards hatte er das 12. beste Defensive Real Plus Minus, besser als ein Porzingis, besser als ein Taj Gibson, besser als ein Derek Favors, und das hat auch gute Gründe. Also Kevin Love ist auch da wieder, wenn er sich jetzt nicht mega viel bewegen muss, ist das ein guter Verteidiger. Also ist einfach so, was er natürlich nach wie vor nicht kann, was wahrscheinlich auch nie lernen wird, ist Pick-and-Roll-Defense. Da musst du einfach ein kleines bisschen Abstriche machen, aber der Rest ist nicht so schlimm und die Upside dann auch gerade offensiv ist so groß, dass sich das definitiv lohnt. Dazu gibt's natürlich auch Zahlen mit Kevin Love als reinen Center, also ohne Tristan Thompson, auch ohne Channing Frye, der dann meistens als Backup-Center gespielt hat für die Cavs, hatten sie einfach wahnsinnig gute Zahlen. In der Regular Season plus Playoffs waren die Cavs plus 10 mit ihm auf dem Court, also Net-Rating wirklich plus 10 fast. Wenn wir nur von den Playoffs reden, dann war das Net-Rating, das war positiv, plus 23. Also wirklich ein 123er Offensive-Rating, vollkommener Wahnsinn. Und immerhin noch ein 100er D-Rating. Also muss man auch mal dazu sagen, gerade in den Playoffs hatte er wirklich gute Zahlen. Und selbst gegen die Warriors, also auch wenn es nicht gut ausgegangen ist, in den Minuten, in denen er wirklich rein als Fünfer gespielt hat, waren sie auch positiv gegen die Warriors. Und was mir da Hoffnung macht, haben D-Rating von 99 gehabt. Und das gegen diese Warriors. Also man sieht, dass es zumindest funktionieren kann. Und auch ja halt im Umkehrschluss. Und deswegen war es die einzig richtige Entscheidung, weil Tristan Thompson halt das, was er theoretisch hätte besser machen sollen als ein Kevin Love, auch so Rim Protection und so weiter, das war halt gar nicht wirklich besser. Also von daher freue ich mich auf den Kevin Love. Ich hau auch direkt mal meine Bold Prediction raus. Ich glaube, dass Kevin Love am Ende der Saison First Team All-NBA sein wird als Center. Ich glaube echt, dass er ein Career-Year haben wird. Könnt mir vorstellen, dass es ein Career-High tatsächlich auch, was die Field-Goal-Percentage angeht. Das wäre schon ein ziemlicher Reach. Da reden wir nur von 47%. Bisschen überraschend. In der letzten Saison waren es, glaube ich, nur knapp 42. Und ich rechne wirklich, also 25 Punkte so über den Daumen gepeilt. Massive Saison von Kevin Love.
Boah, sehr stabil. Die Bold Prediction musst du mir gleich nochmal kurz geben, weil ich sie mitschreiben muss für unseren wunderschönen Blog, wo ich da mitschreibe. Also ich glaube, dass ein großes Jahr von Kevin Love erwartbar ist, da gehe ich auf jeden Fall mit. Also man hat gesehen, dass das auf der 5 der logische Schritt ist, so wie sich die Liga entwickelt, so wie sich ein potenzielles Matchup mit den Warriors entwickelt, ist das einfach nur konsequent zu sagen, wir haben hier jemanden, der elitär rebounden kann, der ja on-ball zumindest ein vernünftiger Verteidiger ist mittlerweile, da gehe ich auch mit. Ich glaube, dass seine tatsächlich miese Pick-and-Roll-Defense in einem hypothetischen Matchup gegen die Warriors problematisch sein kann, weil du die einfach attackieren kannst, dann gehen die Warriors halt mit KD auf der 5 und lassen da ein Pick-and-Roll
so
nach dem
ja
anderen laufen.
Das war ja in der letzten Saison nicht so.
Nö, hast könnte
das
man ja aber.
Postseason-Run nicht gesehen. Also Kevin Love hat für mich inzwischen bewiesen, dass er auf dem Court bleiben kann. Es ist nicht so simpel zu sagen, Kevin Love kannst du gegen die Warriors nicht spielen lassen. Das haben wir inzwischen gesehen.
Das habe ich ja auch nicht gesagt. Also das musst du nicht widerlegen, weil habe ich nicht gesagt. Aber ich glaube, dass man Wege finden kann, um Kevin Love in der Defense zu attackieren. Nicht so ihn vom Court laufen zu lassen oder ihn so runterzuschießen, dass sie ihn rausnehmen muss, das nicht. Aber ich glaube, dass das eine potenzielle Problemstelle ist, die man, wenn man denn möchte und wenn man sich darauf einstellt, die man angehen kann und die man vermutlich auch angehen wird. Nichtsdestotrotz ist das für mich der richtige Weg, zu sagen, er startet auf der 5. Career Year, was Field Goal Percentage angeht, würde ich einen Lock hintermachen. Natürlich wird er jetzt nicht den klassischen, ich poste 12-mal im Spiel auf Center geben, aber der wird schon mehr Abschlüsse in Ringnähe bekommen und die effizienter versenken als vorher. Also da, glaube ich, kann man sich auf, gerade Fantasy-mäßig, auf eine sehr interessante Saison von Kevin Love einstellen. Den hast du dir auch in dein Team gesneakt in der zweiten Runde mit einem sehr, sehr guten Pick, würde ich mal behaupten. Also, dass er ein gutes Jahr spielen wird, da gehe ich mit, dass man vielleicht danach auch sagt, das ist vielleicht nicht, was die reinen Per-Game-Numbers angeht, aber so overall sein bestes Jahr seiner Karriere, da gehe ich auf jeden Fall auch mit, da spricht viel dafür. Auch da spricht für mich das Drumherum irgendwo dafür, dass man jetzt einfach das Gefühl hat, jetzt ist er wirklich endgültig da angekommen. Das war schon gen Ende der letzten Saison so, dass er sich nicht mehr als irgendwie fehl am Platz fühlt, nicht mehr derjenige ist, der auf Instagram-Bildern fehlt, sondern einfach Teil des Inner Circle der Cleveland Cavaliers ist. Das macht, glaube ich, also unterschätzt man gerne, dass auch sowas eine Rolle spielt. Insofern gehe ich zumindest in Teilen mit dir mit, dass eine gute, sehr, sehr gute Saison von Kevin Love ansteht.
Ja, dann kannst du dir notieren, also wie gesagt, ich reduziere es jetzt einfach mal da drauf, First Team All-NBA Center, Kevin Love, kannst du dir aufschreiben, dann bin ich gespannt auf deine Bold Prediction.
First Team All-NBA Center, finde ich auf jeden Fall geil, kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, wer dann alles eligible als Center ist und wie die Leute da voten und so weiter und so fort, ist auf jeden Fall bold genug, das lasse ich dir selbstverständlich durchgehen. Meine Bold Prediction betrifft tatsächlich auch nicht LeBron James, also hätte man ja denken können, dass der hier irgendwie eine riesen prominente Rolle kriegt. Meine betrifft tatsächlich Jay Crowder. Meine Bold Prediction ist, Jay Crowder wird in den Top 7 im Real Plus Minus der Liga landen am Ende der nächsten Saison. Im letzten Jahr war das Platz 20, also das ist schon ein ordentlicher Schritt nach vorne. Der Kerl ist ein Advanced Metrics Endgegner. Das ist jetzt auch nichts Neues mehr eigentlich. Der ist einfach jemand, der sein Team signifikant besser macht, tatsächlich an beiden Enden des Courts, vor allem in der Defensive. Er ist einfach ein sehr, sehr athletischer, versatiler Wing, der relativ viele verschiedene Leute verteidigen kann, der den Cavs an allen Ecken und Enden gefehlt hat, nicht nur gegen die Warriors, sondern ganz grundsätzlich jemand, der dir einfach in eigentlich jedem Line-Up, was man sich vorstellen kann, gegen jedes Team in jeder Situation irgendwie helfen kann. Sei es durch Instant Defense, sei es durch irgendwie Spacing in der Offense. Hat letztes Jahr absolutes Career-Year von draußen gehabt, fast 40% geschossen, 46% auf Corner Threes. Das wird man gerne sehen von ihm und wird man auch oft sehen von ihm. Also das ist für mich, wie gesagt, habe ich vorhin schon mal angedeutet, glaube ich, einfach so sneaky, eines der absolut underrateden Assets in diesem Kyrie Irving Trade. Nicht nur wegen des Vertrags, das ist so immer das, was bei Jay Crowder jetzt im Vordergrund steht, irgendwie massiver Value, total unterbezahlt, stimmt auch, aber selbst wenn der 5 Millionen pro Jahr mehr verdienen würde, ist das einfach jemand, das ist halt ein Typ, der macht dein Team besser. So, das ist erwiesen, das ist belegt, das ist vielleicht nicht so flashy, wie es bei anderen Leuten ist, aber der macht dich einfach besser. Und das ist, glaube ich, was, wo die Cavs sich wahnsinnig drüber freuen werden und wo man vielleicht am Ende des Jahres wirklich sagt, Alter, was für ein Homerun. Der Netzpick ist vielleicht ganz schön und Isaiah Thomas ist irgendwie geil, aber Jay Crowder ist ein bisschen das heimliche Top-Asset in diesem Trade. Der hat uns so, so signifikant besser gemacht, dass ich glaube, Top 7 Real plus Minus, da ist er dann schon mit den absoluten Superstars und vermutlich mit den 5 Startern der Golden State Warriors in Competition. Also ich hoffe, du lässt es mir durchgehen. Ich würde sagen, es ist bold genug, aber flexst du mir das jetzt weg oder ist das in Ordnung?
Nee, flagge ich den nicht weg. Wo lag er denn in der letzten Saison? Da war er, glaube ich, auch nicht 20. so weit. Ja, ich wollte gerade sagen, 20. weil inzwischen, ich finde es sehr, sehr spannend, weil eigentlich auch unter allen Experten, wenn ihr Leute seid, die viele auch Podcasts aus dem US-Bereich hören, ist inzwischen eigentlich die populäre Meinung zu sagen, dass ein Jay Crowder ja überbewertet ist und dass diese Advanced Stats ein kleines bisschen lügen. Also, dass die so gut sind, dass es eigentlich gar nicht wahr sein kann. Also, finde ich ganz interessant und jetzt bei den Cavs, ja, wird spannend zu sehen, ob er halt wieder das so zeigen kann, dass seine Real-Plus-Minus-Werte so wahnsinnig gut sein werden. Ich kann es mir aber auch wirklich vorstellen, weil gerade bei den Cavs, natürlich werden sie mit ihm auf dem Court ein wesentlich besseres Team, gerade defensiv sein, als wenn er nicht da ist. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er wirklich allgemein einen großen Impact haben kann, weil auch da 40% von draußen haben viele gesagt, boah, das ist eigentlich so ein bisschen über seinen Möglichkeiten. Ich finde auch, was ich in der Preseason bisher von ihm gesehen habe, sieht sehr, sehr gut aus. Also wirklich wahnsinnig gut aus. Erstmal mal wieder topfit, dann ist auch einfach ein Baum von Mensch, wirklich unfassbar stark. Sein Dreier sieht gut aus, trifft er auch gerade wieder stabil. 8 aus 14 ist er in der Preseason bisher gewesen. Also ich kann mir auch vorstellen, dass er wirklich, dass man all das, was sich Cavs-Fans subjektiv von ihm erhoffen, dass das tatsächlich eintreten wird. Und dann ist es nicht ausgeschlossen, dass seine Bold Prediction eintritt.
Ich finde, zu den Advanced-Metric-Skeptikern oder wie auch immer, die man ja gerade bei Jay Crowder immer wieder hört, kann man irgendwie gestrittener Meinung sein. Wenn ich mir aber mal angucke, dass Real Plus Minus im letzten Jahr, die Top 20, ich will jetzt hier keinen langweilen, aber ich lese einmal nur ganz kurz die Nachnamen vor, ja, von 1 bis 20. LeBron, Chris Paul, Curry, Draymond,
Kawhi. Ich lese Kawhi. Die Nachnamen vor, LeBron.
Ja, nein, aber also ich versuche es relativ schnell abzuhandeln. LeBron, Chris Paul, Curry, Draymond Green, Kawhi Leonard, Jokic, Butler, Gobert, Westbrook, Lowry, Durant, Kevin Love, James Harden, Paul Millsap, DeAndre Jordan, Mike Conley, Anthony Davis, Gianni, DeMarcus Cousins sind auf Platz 20, Jay Crowder. So, das sind arguably die absoluten Topspieler dieser Liga. Jetzt kann man sich natürlich hinstellen und sagen, bei den ersten 19 ist es einfach, weil es heftig geile Basketballer sind und bei Jay Crowder auf Platz 20, da lügen die Zahlen so ein bisschen. Ich finde es nicht besonders überzeugend, die Argumentation. Also wenn bei allen 20, bei 19 aus 20 gilt, boah ja, offenbar ein Impact-Player und ein geiler Typ. Und bei dem Typ, der da mittendrin ist, auf Platz 20 heißt es, ja, nee, also da lügen die Metriken auch so ein bisschen. Überzeugt mich nicht. Der ist keiner der 20 besten Basketballer dieser Welt, das ist auch keine Frage. Aber der ist jemand, der dein Team erwiesenermaßen besser macht. Und das wird er bei den Cavs. Insofern, glaube ich, muss man da auch mal so ein bisschen gucken, woher kommt denn diese Kritik, die jetzt auf einmal sagen, ja, jetzt ist Jay Crowder total overrated. Nein, keiner sagt, dass das ein All-Star ist. Aber jemand, der in deinem Team eine absolute Qualitätsrolle spielen kann, insofern Bull Prediction. Platz 7 wird wahrscheinlich nicht aufgehen, aber man muss ja auch mal ein bisschen reachen.
Ja, wer weiß, also vielleicht ist er auch irgendwann mal ein All-Star. Also ich sehe da schon Parallelen auch zu dem Draymond Green, weil das ist ja mal wieder die Gretchenfrage. Also wie wollen wir die ganze Sache bewerten? Draymond Green ist auch vom Talent her kein Top-10-Spieler dieser NBA. Und gerade wenn man ihn immer wieder so in einem Atemzug mit diesen ganzen anderen Leuten sieht, denkt man sich immer so, oh, das ist irgendwie schon hoch. Aber wenn er nun mal diesen unfassbar großen Impact auf sein Team hat, dann ist er einer der besten Spieler der NBA. Und Ähnliches muss man dann bald dann auch über den Jay Crowder sagen, wenn er das jetzt wieder wiederholt. Also deswegen, ich weiß nicht, ich glaube, er wurde jetzt echt auch hochgerankt, auch bei ESPN und so weiter, so im 30er-Bereich. Ja, also habe ich ehrlich gesagt kein Problem. Und deswegen, es ist gerade halt ja auch paradox, so diese ganzen Stat-Nerds, auch bei ESPN und so weiter, die sonst immer als allererstes Defensive Real Plus Minus und so weiter wirklich als Argument nehmen, sagen jetzt halt inzwischen, ja, nee, da lügt es ein kleines bisschen bei Jay Crowder. Also ich bin auch gespannt, hoffentlich straft er alle Lügen und wir sehen wirklich einen extrem stabilen Jungen da.
Ja, so ist es. Dann sind wir von meiner Seite zumindest schon beim Best and Worst Case. Sei denn, du möchtest nochmal außerhalb jeglicher Rubriken sagen, dass LeBron dein Lieblingsspieler und ein geiler Typ ist. Dann wäre jetzt der Moment. Ansonsten sehen wir das einfach als gegeben an und du darfst mir erzählen in dem Best and Worst Case, wie gehen die Cavs durch die Regular Season? Wie gesagt, wir reden hier, was die Win-Records angeht über die Regular Season. Was ist da im Tank?
Ja, Ja. Also erstmal finde ich trotzdem noch ein spannendes Thema, das können wir jetzt gerne ausklammern, aber für mich erstmal noch Storyline, sehen wir wirklich einen LeBron James, der eventuell auf Triple-Double-Watch über die komplette Saison ist, oder sehen wir einen 30-plus-LeBron? Also das ist für mich eine spannende Frage, musst du nicht drauf eingehen, wir können einfach abwarten.
Definitiv.
Triple-Double LeBron, ja, würde ich auch mein Geld drauf wetten. Also ich könnte es mir wirklich vorstellen, dass er das wiederholt. Vielleicht sind es nur so 22, 23 Punkte, aber ich stelle mir das schon wirklich stabil vor.
Er wird dichter an einem Triple-Double als an 30 Points per Game sein, wie auch immer man das dann rechnen will. Aber ich glaube, dass wir eher den Ansatz sehen werden als den, ich bin jetzt hier Scoring-Genius, da haben sie einfach genügend Potenzial, selbst solange IT raus ist. Also man muss ja bei Derrick Rose nicht irgendwie den ganzen Hate ausbreiten, aber wenn er definitiv noch was kann, dann scoren. Also sie sind schon da in der Lage, dass LeBron nicht 30 scoren muss, um ein richtig gutes Team zu sein. Ich glaube, da kann man ein Löckchen hintermachen.
Ja, und auch in der letzten Saison war er wirklich nicht sonderlich weit vom Triple-Double entfernt im Average. Also, ja, gehen wir auf unser Best-Case-Szenario. Und da habe ich ja gesagt, dass ich mir theoretisch vorstellen kann, dass die Cavs wirklich aufs Gas gehen und sagen, wir wollen contenten für eventuell den besten Rekord der kompletten NBA. Also, das müsste dann ja letztendlich auch mein Best-Case-Szenario sein. Natürlich habe ich ein bisschen Bauchschmerzen, wenn wir jetzt drüber nachdenken, dass der Backcourt irgendwie nicht optimal ist. Aber ich glaube trotzdem, dass wir erstmal, wie gesagt, nicht so diese ganzen Diskussionen mit der Defensive sehen werden. Ich glaube, wir werden ein harmonischeres Cavs-Team sehen. Wir werden LeBron James sehen, der auf dem Gas ist, der auf MVP-Kurs sein wird in der Regular Season. Und wenn das alles eintritt und das in einem Osten, der in der Spitze doch dann ziemlich dünn ist, und ich sehe die Boston Celtics ja, wie gesagt, schon nochmal mit soliden Abstand, dann muss ich in einem Best-Case-Szenario sagen, dass ich mir die für die Cavs vorstellen kann, 65 Wins? Das müssten sie schon haben, um den besten Rekord der Liga zu haben. Also in einem absoluten Best-Case-Szenario kann ich das sehen.
Hat mich nicht überrascht, ehrlicherweise. Bei mir steht hier etwas weniger, auch das überrascht wahrscheinlich nicht. Ich bin eigentlich mit an Bord, dass ich auch immer noch denken würde, dass es irgendwie vielleicht, wie gesagt, dieses Thema Homecourt in potenziellen Finals so ein kleiner Baustein sein kann, um etwas näher ranzurücken an so eine potenzielle Serie, die man dann auch mal gewinnen kann. Ich kann mir vorstellen, dass sie es versuchen. Ich glaube nicht, dass sie es auf Teufel komm raus versuchen. Und je länger ich drüber nachdenke, mit Isaiah Thomas, der wirklich raus ist, es sollte mich schon arg wundern, wenn wirklich 65 rauskommen. Also mein Best Case ist am Ende 63. Ob das reichen kann, um tatsächlich den Best Overall Record zu haben. Der Westen ist knüppelhart. Wer weiß, ob die Warriors diesmal das vielleicht das Team sind, was so ein bisschen coastet, ein bisschen Druck rausnimmt, weil sie genau wissen, uns steht irgendwie eine knüppelharte Playoff-Zeit bevor, wo man potenziell drei absolute Top-Teams irgendwie in Folge schlagen muss. Vielleicht können 63 Wins in irgendeinem Szenario sogar reichen. Viel mehr sehe ich nicht, aber natürlich müssen wir nicht drüber sprechen. Das mit Abstand beste Team im Osten sollte für mich in dem Best Case überhaupt keine Frage sein.
Es fühlt sich auch nicht gut an, da muss ich ganz ehrlich sein. Also 65 hört sich Stand jetzt sehr, sehr hoch an und wäre natürlich auch im Vergleich zur letzten Saison schon ein massives Improvement. Aber ich muss das jetzt halt sagen, weil klar, wir werden gleich über die Warriors sprechen. Die werden ungefähr in diesem Bereich liegen. Viel weiter sollten sie nicht fallen. Und wenn die Cavs das versuchen wollen, und ich glaube, dass sie das versuchen, also für mich macht es in dieser Regular Season nicht unbedingt Sinn, wieder zu sagen, ach komm, Cavs, alles scheißegal, wir coasten. Haben wir für mich auch in der letzten Saison gesehen. War nicht der optimale Weg, da wirklich für so viel Parity zu sorgen und so oft einfach zu verlieren. Würde ich mir wünschen, dass die Cavs da einfach wirklich ein bisschen mehr auf dem Gas bleiben. Und dann, also 60 plus kann ich mir wirklich schon gut vorstellen. Ich glaube schon, dass sie da ziemlich durch die Eastern Conference gerade cruisen werden. Wie oft sie dann gegen die Top-Teams im Westen verlieren werden, das ist dann halt die entscheidende Frage, ob es am Ende reicht. Ja, deswegen bin ich entspannt, wo wir uns gleich im realistischen Szenario darauf einigen werden. Wenn wir Worst Case kommen, dann ist mein Worst Case über der letzten Saison. Also ich glaube nicht, dass wir nochmal 51 Siege der Cavs sehen. Ich würde sagen, Worst Case sind vielleicht 54, also schon echt besser als in der letzten Saison, aber nicht viel schlechter. Das wäre mein Worst Case. Bin gespannt, ob du drunter gehst.
Ich bin tatsächlich drunter mit 52, also ich bin im Prinzip in beiden Szenarien zwei Wins unter deinem Szenario, was glaube ich auch irgendwie einigermaßen hinkommt. Es ist halt ein bisschen bei den Cavs einfach schwer zu sagen, wenn die jetzt, mal angenommen, die starten nicht so wahnsinnig gut in dieser Saison, was ich nicht glaube, aber was ja theoretisch sein kann, sodass vielleicht relativ schnell absehbar ist, ey, Overall First Record wird sowieso nichts. Lass uns mal schauen, dass wir irgendwie eine seriöse Saison spielen, die Minuten nicht zu krass machen, irgendwie unsere Habits einstudieren und dann den Osten gewinnen und dann irgendwie schauen, dass wir es so regeln. Dann kann ich mir auch vorstellen, dass das am Ende irgendwie, ja, so 52, 53 Wins wieder werden, wenn das vielleicht reicht. Keine Ahnung. Ich glaub's nicht. In einem Worst Case kann ich es mir aber irgendwo vorstellen. Realistisch ist jetzt eben die ganz große Frage. Für mich ist das realistische Szenario unter 60 Wins. Wir haben die Celtics auf Platz 2 bei 54. Ich habe die Cavs hier mit 57 bis 58 stehen, als klar und deutlich bestes Team im Osten, aber für mich auch unter den 60 Wins, in einem realistischen Szenario zumindest. Du wirst jetzt versuchen, mich hochzuhandeln. Mach deinen Case, wo hast du sie realistisch? Hast du sie wirklich auf 60 oder wo würdest du sie einstreuen?
Also wir können uns meinetwegen auf 59 einigen, aber vier weiter runter möchte ich eigentlich nicht gehen.
Boah, also für mich fühlt sich's absolut zu hoch an. 5 Wins mehr als die Celtics fühlt sich für mich nicht sauber an und knapp unter 60 fühlt sich für mich auf jeden Fall auch nicht sauber an. Aber von mir aus, dann schreiben wir sie dahin, dann ist es halt so, dann kann ich am Ende des, kann boah, ich am Alter, Ende des Jahres bist du sagen.
Schnell eingeknickt, ey, heftig.
Ja, was heißt eingeknickt? Ich werde ja, sollten sie dann am Ende bei 56 landen, werde ich natürlich auf allen Kanälen sagen, ich war übrigens derjenige von uns, der sie drunter hatte. Und da zum Glück ja in unserem Bildmaterial und Co. jetzt nicht die Wins daneben stehen, sondern irgendwie der Platz und der Seed, und das wird Platz 1 im Osten sein, da mache ich absolut ein Löckchen hinter. Dann kann ich damit schon irgendwo leben. Aber nochmal offiziell zum Protokoll. Ich glaube nicht, dass sie 59 Wins holen, und für mich fühlt sich das nicht richtig an. Von mir aus können wir sie da trotzdem hinschreiben.
Ja gut, du bist jetzt auch nicht wahnsinnig weit weg. Ich meine, ob 59 oder 57, ne? Aber gut, dann merken wir uns das. Alle Hörer haben es notiert und sind wir zufrieden mit.
Sind wir zufrieden mit.
Ja, dann leite ich kurz ein, bevor du mir die schöne Offseason der Warriors vorstellen kannst.
Oh, keine Lust, ey.
Selbstverständlich dir gleich. Ist auch nicht wenig passiert, muss man dazu sagen. Ist natürlich typisch, wenn der Kader so strukturiert wird, dass man viele Einjahresverträge hat und dann gucken muss, behalten wir die ganzen Jungs. Es war eine große Frage, ob die Warriors wirklich in der Lage sein werden, alle Pieces zusammen zu behalten, und zumindest alle entscheidenden Pieces sind da geblieben. Das kann man schon mal sagen. Gab auch ein paar interessante Neuzugänge, wird Arne uns gleich natürlich ganz detailliert vorstellen. Die Golden State Warriors an 1, 67 und 15, die Bilanz aus der letzten Saison, muss man sich auch nochmal vor Augen führen. Also ist einfach brutal. Ist einfach brutal. Obwohl man auch das Gefühl hatte, die Warriors coasten da eigentlich die ganze Zeit, hätten die 70 plus wahrscheinlich wieder absolut attackieren können. Waren das beste Team in der Offensive, selbstverständlich, hatten dazu auch noch die zweitbeste Verteidigung hinter den Spurs. Mann, Mann, Mann. Also ich überlasse den Vortritt. Die Bühne ist da für die Golden State Warriors an 1 in der Western Conference.
Ja, du hast es im Prinzip ja schon die große Aufgabe im Wesentlichen zusammengefasst. Es ging darum, den Kern zusammenzuhalten. Sie hatten unfassbar viele Free Agents. Ich weiß es nicht, ich glaube 5 Leute hatten wirklich Vertrag tatsächlich für diese Saison. Dass der Kern zusammenbleibt, war keine Frage. Aber es gab tatsächlich das ein oder andere Fragezeichen hinter einem Andre Iguodala zum Beispiel. Vielleicht auch hinter einem Shaun Livingston oder einem Zaza. Das Endergebnis ist, sie haben alle Mann beisammen gehalten. Wir fangen mit den Resignings an. Da waren ja eine ganze Handvoll dabei. Stephen Curry hat endlich seinen Supermax, 5 Jahre, 201 Millionen. War zwischenzeitlich der Rekordvertrag, wurde dann von James Harden und Co. wieder überholt. Aber der Kerl ist endlich nicht mehr der unterbezahlteste Superstar überhaupt, sondern kriegt endlich das, was er verdient hat, nämlich seinen Supermax mit unfassbar viel Kohle. Kevin Durant war der nächste der ganz Großen, die da den neuen Vertrag bekommen haben. 2 Jahre, 53 Millionen sind das geworden. Das zweite Jahr eine Player Option. Also da wird jetzt im Prinzip jedes Jahr der gleiche Move gemacht wie in diesem Jahr. Finanzielle Flexibilität für die Warriors, damit sie entweder ihre anderen Jungs resignen können oder Free Agents nochmal attackieren können. Sprich, der hat einen Paycut genommen von Umo bei 9 Millionen, wie auch immer man es ausrechnen will, aber hat definitiv auf ordentlich Kohle verzichtet, was nötig war, um die Resignings im Anschluss machen zu können. Ein Iggy, ein Livingston, ein Zaza konnten nur deshalb in der Form bezahlt werden, weil Kevin Durant gesagt hat, ey, wir brauchen Kohle, um die Jungs zusammenzuhalten. Ich werde auch so irgendwie nicht am Hungertuch nagen, also Paycut, und dann gebt den Jungs das, was sie verdient haben. Insbesondere ein Iggy wird sich drüber gefreut haben. Bei dem sind es 3 Jahre 48 Millionen geworden. Also der hat mal so ein bisschen, ja, ich würde sagen, vorsichtig den Free-Agent-Markt getestet, mal geguckt, was so geht. Ich hatte zwischendurch ein bisschen Angst, dass er wirklich weggeht. Und das wäre für mich wirklich ein Hammer gewesen, weil ich glaube, dass der mehr als einmal bewiesen hat, dass er ein elementarer Teil dieses Teams ist, dass man gar nicht hoch genug bewerten kann, wie wichtig der Kerl für das Funktionieren dieses Teams ist. Elementarer Move, am Ende des Deals ist er 36, tut dann vielleicht ein bisschen weh, ist aber scheißegal. Du kriegst Andre Iguodala für 3 weitere Jahre, das musst du machen, ist ein Homerun. Mit Shaun Livingston vielleicht den zweitbesten 6. Mann der Liga hinter Iggy, wie auch immer man es rechnen will, der beste Backup-Point-Guard arguably der Liga, hat einen neuen Vertrag bekommen, 3 Jahre 24 Millionen, auch das steht eigentlich in keinem Verhältnis zu dem, was der auf den Platz bringt, was der Value auf dem Court ist, also auch da so ein kleiner Discount. Zaza ist wieder zurück an Bord, der letzte Starter, 1 Jahr 3,5 Millionen, müssen wir auch nicht drüber sprechen, dass der da seine wichtige, vielleicht nicht spektakuläre Riesenrolle, aber eben ein kleiner Teil dieses Teams ist. Der ist mit an Bord, ebenso wie Backup-Center JaVale McGee. 1 Jahr zum Minimum. Tatsächlich mittlerweile auch einfach ein kein großer, aber ein kleiner, wichtiger Teil dieses großen Mosaiks Golden State Warriors. Also auch den haben sie mit an Bord. David West, der immer noch ein Qualitätsspieler in wenigen Minuten ist, haben sie für ein letztes Jahr dabei. Der wird dann im nächsten Jahr seine Karriere wahrscheinlich beenden. Zumindest hat er das jetzt so gesagt. Und dann gab es noch tatsächlich zwei namhafte Free Agents dazu. Und Draft gab es auch noch. Da ist zum einen Nick Young, Swaggy P, haben sie sich reingeholt. Ein Jahr 5,2 Millionen, also der hat ein bisschen mehr Kohle bekommen als der Rest. Könnte so ein bisschen der nächste JaVale McGee sein. Guter Shooter, Shot Creator, letztes Jahr 40% von draußen. Soll da offene Würfe reinknallen, nochmal so ein bisschen neues Element von der Bank bringen. Und für mich natürlich ein Highlight-Move, weil ich den Kerl einfach gerne mag. Omri Caspi für ein Jahr zum Minimum. Sehr guter Shooter, ein reifer Junge, guter Basketball-IQ, guter Playmaker. Also ist, glaube ich, jemand, der da überragend gut reinpasst. Und last but not least haben sie tatsächlich gedraftet. Ich werde jetzt nur den einen Draft-Pick hier skizzieren, denn der betrifft mich natürlich auch ein bisschen. Haben sich von meinen Chicago Bulls den 38er-Pick gekauft, wenn man so will, haben da ein bisschen Cash rübergeholt und sich dafür einen Pick gesichert, denn im Normalfall hätten sie keinen wirklichen gehabt. Und der Jordan Bell zumindest, den sie da gepickt haben, macht, stand jetzt den Eindruck, als könnte der zumindest in wenigen Minuten schon ein guter Junge sein, der hier und da ein bisschen aushelfen kann. Guter Rebounder, guter Verteidiger, guter Finisher am Rim. Sah in der Preseason gut aus. Gut möglich, dass der Nächste ist, der da so reingeworfen wird und in limitierten Minuten da eine ganz gute Rolle spielt. Auf der Abgangsseite im Prinzip nichts, was wahnsinnig wehtut. Ian Clark, guter Junge, aber hast du mehr als gut ersetzt mit einem Nick Young und einem Omri Caspi. James Michael McAdoo ist weg und Matt Barnes ist weg. Das sind im Prinzip die einzigen Jungs, die da wirklich auf der Abgangsseite stehen. Jetzt geht mir langsam die Luft aus. Ich bin sehr gespannt, wie du diese Offseason bewertest, wie ich sie bewerte. Ist wahrscheinlich kein Geheimnis. Für mich gibt es da nur eine richtige Note. Aber hau mal deine Reaktion raus. Was ist bei den Warriors alles passiert? Hattest du zwischendurch mal das Gefühl, dass vielleicht ein Iggy oder ein Livingston weg sein könnte? Oder war im Prinzip klar, hey, wir alle haben hier ein großes Ziel, Repeat, also nehmen wir halt alle ein bisschen weniger Kohle, außer Iggy vielleicht, der da so ein bisschen von profitiert hat und alle Mann wieder mit an Bord.
Ja, bei Livingston habe ich vielleicht noch am ehesten gezweifelt, ob das eventuell klappt, aber es ist halt eine absolut ekelhaft gute Situation bei den Warriors, wenn dein arguably bester Spieler des Teams halt sagt, okay, ich nehme Paycuts, nehme halt immer so diese kleineren, kurzfristigen Verträge, damit wir flexibel bleiben als Superteam, das ist natürlich echt ein bisschen widerlich, aber es ist halt geil für die Warriors, dementsprechend konnten sie das machen, das finde ich auch interessant mit den Verträgen, also sagst, haust jetzt einfach mal so raus, Livingston vielleicht zweitbester, sechster Mann, kann ich verstehen, also war ja auch vielleicht. Aber es ist halt bei beiden Verträgen, sage ich mir immer so, boah, bei einem anderen Team weiß ich nicht unbedingt genau. Also Livingston meinetwegen, aber das sind natürlich beides auch Jungs, die einfach optimal bei den Warriors reinpassen. Und da muss man dann nicht über die Spieler meckern und sagen, ja, hier, ihr seid nur so gut, weil ihr bei den Warriors spielt. Da muss man einfach die Warriors loben und sagen, sie haben halt perfekte Fits mit den beiden gefunden. Deswegen mache ich mir auch bei Iggys Vertrag keine Sorgen. Also es ist natürlich schon eine Ansage, dass auch alle 3 Jahre garantiert sind. Der Mann ist auch nicht mehr der Jüngste, aber er hat sich das definitiv verdient und in der Rolle, die er weiter so spielen wird und vielleicht lässt er ein kleines bisschen nach, dann ist er das trotzdem noch wert. Wenn wir zum Draft gehen, boah, ist auch wieder das nächste ekelhafte Thema und ich frage mich einfach nur, wie kann man das zulassen als anderen? Wie kann man das zulassen? Also erstmal, Bulls, katastrophal, müssen wir nicht drüber reden, aber das war ja kein Geheimnis. Schon vor dem Draft haben alle gesagt, Mann, der Junge bringt echt so ein Draymond Green-eskes Potenzial mit und das ist jemand, den man auf der Liste haben sollte. Und was ist, er fällt natürlich zu den Warriors und auch da, das ist wieder der perfekte Fit. Würde sich ein Jordan Bell bei den Chicago Bulls zu einem super NBA-Spieler entwickeln? Vielleicht nicht, aber bei den Warriors sieht das aktuell schon wieder sehr gut aus. Draymond hat ja jetzt auch, ich glaube, gestern einfach mal kurz rausgehauen, so von wegen, boah, ich musste in der Preseason ganz schön Gas geben, weil Jordan Bell ist kurz davor, meinen Spot hier zu übernehmen. Also der Junge sieht wahnsinnig gut aus. Die Ansätze, die er jetzt da gezeigt hat, klar, es ist nur Preseason und ich glaube auch nicht, dass er jetzt während der Regular Season schon einen großen Impact haben wird. Aber das ist jetzt schon wieder ein Mann, den sie günstig binden können für die nächsten Jahre, passt perfekt rein. Das ist wieder der nächste Patrick McCarr, der jetzt auch, das ist ja so, kannst du, das ist einfach, es ist wirklich ekelhaft, wie gut es alles bei den Warriors funktioniert. Die können sich leisten, Ian Clark gehen zu lassen. Das tut auch ein kleines bisschen weh, weil der Mann war nicht schlecht. Aber dann hast du halt einen McCarr in der Hinterhand, der jetzt die Rolle übernehmen kann. Im nächsten Jahr oder in 2 Jahren ist es dann Jordan Bell, der wieder irgendwen ersetzt. Also die Warriors sind absolut perfekt aufgestellt. Machen alles richtig, kann man nichts gegen sagen. Die neuen Free Agents sind auch guter Move. Bin gespannt, wie Nick Young funktioniert. Da hat Steve Kerr ja zumindest ein bisschen gemeckert. Der kam wohl ein bisschen chubby ins Trainingscamp. Hat wohl Massephase gemacht. Da gab es ein kleines bisschen Ärger, weil da haben sie ja immer einen Mid-Level-Exception genutzt. Ist ja kein Minimum-Vertrag, also kann ich verstehen, dass man auch ein bisschen kritisch ist. Aber kann man sich eigentlich auch nur gut vorstellen. Nick Young, Caspi, nochmal 42% Shooter von draußen dazu. Man kommt einfach an der 1 nicht vorbei, selbst wenn man ein Hater ist.
Ja, schön. Das geht runter wie Öl. Weil natürlich ist das auch meine Off-Season-Note, müssen wir nicht drüber sprechen. Eins von mir hängt ein Sternchen ran, falls wir das gemacht haben in den letzten Ausgaben. Ich weiß es nicht, aber im Prinzip relativ simpel. Besser kann man es nicht machen. Und wenn man es schafft, das mit Abstand beste Team der Liga für mich noch besser zu machen, dann bleibt mir nicht viel anderes, als zu sagen, das war eine, im Prinzip für die Situation eine perfekte Offseason. Du hast ein bisschen Potenzial für die Zukunft sogar geholt, obwohl du Champion bist und halt im absoluten Win-Now-Modus bist. Hast es geschafft, dir so einen Jordan Bell zu sichern. Also bist da nach wie vor jetzt auch so aufgestellt, dass in Zukunft sich da Jungs aus der zweiten Reihe irgendwie hinter deinen absoluten Superstars entwickeln. Die Moves sind alle sensationell. Das ist halt der Luxus, den du hast, wenn du ein Team bist, ja, was Top-Favorit ist, dann kriegst du halt auch Jungs wie einen Caspi und einen Nick Young irgendwie für relativ schmales Geld, die da Bock haben, ja, Teil dieses Teams zu sein. Nick Young ein bisschen chubby, ja, es ist halt Swaggy P, meine Güte, also man darf gespannt sein. Er hat ein bisschen das Potenzial, McGee 2.0 zu werden, jemand, der nicht den besten Ruf hat und dann in diesem System auf einmal funktioniert und da so Redemption kriegt. Hat auch den, ja, so ein bisschen Flop-Potenzial in sich, dass das irgendwie nicht so hundertprozentig funktioniert. Aber was die Warriors gebraucht haben, wenn man so weit gehen will, sagen will, die haben irgendwas gebraucht als absolut bestes Team, dann war es schon so ein bisschen nochmal so ein Playmaking-Shot-Creator-Element von der Bank. Da waren sie, wenn dann die großen Jungs unten waren, hatten sie hier und da ein bisschen Probleme. Das hast du jetzt mit sowohl einem Nick Young als auch einem Omri Caspi, der in der Lage ist, seinen Wurf zu kreieren, der auch echt ein unterschätzter Playmaker ist, wie viel auch immer er dann spielen wird. Im Prinzip haben sie keine wirkliche Schwachstelle, vielleicht die Center-Rotation, wobei, wie gesagt, da kommt irgendwie so ein Jordan Bell hinterher, der vielleicht da auch noch seine 5 Minuten irgendwie abreißen kann. Ja, was soll man sagen? Das beste Team überhaupt ist noch besser geworden, also haben sie wohl ein bisschen was richtig gemacht.
Ja, Playmaking Caspi und Shot Creator Caspi, da bin ich mal gespannt. Das sehe ich jetzt persönlich nicht unbedingt, also zumindest auch für die kommenden Saison, dass er die Rolle wirklich ausfüllt, aber dass das ein guter Junge ist, keine Frage. Einziger Kritikpunkt, den viele vielleicht angeführt hätten, ist ja, dass die Warriors die Mid-Level Exception ja vielleicht für einen Big hätten nutzen können, weil das ist ja natürlich immer noch die einzige Position, wo man hinschaut und sagt, das ist vielleicht nicht ganz optimal. Die Warriors sind zufrieden, sie sind so Champion geworden. Zaza hat in seiner Rolle gut funktioniert, hat da glaube ich auch positiv überrascht, also viele hätten da mehr Zweifel gehabt. McGee hat eine starke Saison gespielt, aber dennoch hätten da vielleicht ein, zwei Leute gesagt, boah, für die 5 Mil kriegst du vielleicht jemanden anderes, der dann vielleicht eine bessere Lösung sein könnte. Ich sehe es persönlich nicht, auch nicht als Problem, weil ich glaube, dass das reicht, gerade auch so mit der Versicherung. David West kann es auch immer wieder so auf die 5 schmeißen. Das wäre vielleicht so ein ganz kleiner Punkt, aber führt natürlich nicht annähernd dazu, irgendwie hier Abstriche zu machen in der Note.
Ja, das ist so ein Mini-Ding, wo man vielleicht mal ganz kurz 2 Minuten drüber nachdenken kann, um dann festzustellen, dann schmeißt er einen Draymond auf die 5, einen KD in kleinere Lineups auf die 5, einen David West auf die 5 und schon hast du da eigentlich auch nicht mehr ernsthaft irgendein Problem. Das ist halt das beste Team, die sind unfassbar flexibel, unfassbar tief, haben das beste Starting-Lineup der Liga und wahrscheinlich eine der besten Bänke, wenn nicht vielleicht sogar die beste Bank. Also da sieht alles danach aus, als würden wir wieder unfassbar dominante Warriors sehen. Über Starting-Lineup, um da die Transition zu machen, müssen wir nicht sprechen. Das wird natürlich so bleiben wie im letzten Jahr. Auch die Bankrotationen werden im Prinzip ähnlich aussehen. Irgendwie kann man davon ausgehen, dass Nick Young das, was Ian Clark letztes Jahr gespielt hat, wird irgendwie auf Nick Young und McCaw aufgeteilt. Keine Ahnung. Und Omri Caspi rückt mit in die Rotation. Und ansonsten hast du das gleiche Team, was du im letzten Jahr hattest, mit vielleicht noch so ein bisschen besserer Integration von Kevin Durant. Da vergisst man gerne, dass bei diesem 67-Win-Team viele, viele vor der letzten Saison darüber geredet haben, wie das funktionieren soll mit so einem dominanten Superstar wie Kevin Durant. Und es lief am Anfang ja auch nicht gut, insbesondere defensiv. Sahen sie in den ersten 10 Spielen katastrophal aus. Am Ende stehen 67 Wins. Das Point Differential sagt letztes Jahr eigentlich eher ein 70-Win-Team. Also die werden auch in diesem Jahr, sehe ich eigentlich keinen Grund, warum das nicht wieder mit Abstand das beste Team der Liga sein sollte. So langweilig es klingt, es spricht halt alles dafür.
Ja, es ist halt der große Faktor, wie sehr werden sie cruisen. Also und cruisen werden sie definitiv, deswegen hatte ich auch ein bisschen Sorge. In unserer privaten Fantasy-Liga hatte ich ja tatsächlich den First Overall Pick und hatte da eine harte Entscheidung. Hab mich letztendlich für Stephen Curry entschieden, der gleich auch mein Player to Watch sein wird. Aber es ist halt die große Frage, wie oft wird wieder im 4. Viertel keiner von den Stars mehr auf dem Platz sein? Ich bin schon gespannt. Und auch wieder mit dem Record ein Punkt, den man natürlich beobachten muss. In der letzten Saison waren die Warriors ja, und das war ja verrückt eigentlich, wenn man das Material betrachtet, sie waren ja absolut unklatsch. Also haben richtig viele, also ganz, ganz schlechte Stats da gehabt, wirklich in diesen entscheidenden Momenten. Viele Probleme gehabt, da gab es ja auch gerade dieses Abstimmungsding. Dann sind die Warriors dann doch so ein bisschen wieder reingefallen in diesen Modus. Okay, Curry macht jetzt alles alleine oder Durant macht alles alleine, aber null Synergie. Und auch das ist ja ein Punkt, da sollte man sich vorstellen, sollte es definitiv besser laufen. Du hast völlig recht, da lief es auf jeden Fall noch komplett nicht glatt. wird vielleicht auch immer noch nicht so der Fall sein oder passt vielleicht auch nicht 100% perfekt zusammen, aber trotzdem natürlich auf einem absolut elitären Niveau, wo man da nicht meckern muss. Und eine Verbesserung ist zu sehen. Ich bin echt gespannt, wie wir gleich in den Szenarien drauf gehen. Also, ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Ja, es wird schon schwer für die Cavs da anzugreifen. Also, außer wirklich die Golden State Warriors cruisen zu sehr und lassen da wirklich wieder Spiele weggehen oder haben halt doch tatsächlich, und das muss man ja auch mal sagen, also sie sind ja auch gesegnet mit Verletzungsglück. Also da gab es ja wirklich ganz, ganz wenig. Wir hatten jetzt eine Pause von Durant, die natürlich optimal davon abgefangen wurde, dass wir wieder einen Stephen Curry im MVP-Modus gesehen haben. Aber sollten die Warriors da vielleicht wieder so ein bisschen, ein kleines bisschen Pech haben, das könnte eigentlich der einzige Faktor sein, der die da aufhält.
Ja, also ich glaube, die besten Worst-Case-Szenarien werden sehr spannend gleich, um das ein bisschen aufzufangen oder aufzugreifen, was du gerade angedeutet hast. Ich sehe für eine, ich sag mal in Anführungsstrichen, kritische Saison oder so ein bisschen nicht optimale Saison, sehe ich eigentlich ja 2,5 Szenarien. Das eine ist tatsächlich Verletzung. Da hatten sie Glück in der letzten Zeit und insbesondere in der letzten Saison, dass sich KD halt rechtzeitig verletzt hat, wenn man so will, dass er noch genug Zeit hatte, wieder zurückzukommen, auch wenn das sicher nicht optimal war, weil so feine Abstimmung braucht halt ein bisschen Zeit. Insofern glaube ich, dass wir da tatsächlich synergiemäßig einen Schritt nach vorne sehen werden, was scary ist, weil es halt auch so echt ein ganz solides Team gewesen. Ich glaube, eine Storyline, die vielleicht eine Rolle spielt, ist, wie du eben gesagt hast, ein bisschen das Coasten und Cruisen und mal gucken, so wie ernsthaft gehen wir es an. Spekulieren wir vielleicht schon ein bisschen drauf, dass die Playoffs so heftig sein werden im Westen, dass wir vielleicht ein bisschen Gas rausnehmen in der Regular Season, und ansonsten hast du einfach diese Storyline. 4 straight Finals Appearances ist halt nicht so ewig oft. Sie waren jetzt die letzten 3 Jahre im Schnitt ein 70-Win-Team, also 70 Wins im Schnitt geholt. Da kann man sich vorstellen, dass da so ein bisschen Müdigkeit, das Energielevel so ein bisschen runterdroppt. Das ist ja auch das, was man bei LeBron immer unterschätzt. 7 Jahre in Folge Finals heißt halt auch, Offseason ist nicht besonders lang, weil du halt bis zum Ende mit dabei bist. Es geht relativ schnell wieder los. Und das ist einfach was, was körperlich müde macht, was aber, glaube ich, auch geistig ein Stückchen müde machen kann, wenn man so will. Deswegen sieht man diese absoluten Dynastien ohne ein Down-Year zwischendurch halt nicht so ewig oft. Das wäre so was, wo die anderen Teams vielleicht minimal hoffnungsvoll sein können, dass die Warriors da vielleicht so ein bisschen Sattheit ausstrahlen, wenn man so will, zumindest in der Regular Season, und das so ein bisschen zu locker angehen und denken, ja komm, am Ende werden wir sowieso wieder in den Finals gegen die Cavs spielen, weil wir halt heftig sind. Ich weiß nicht, ob ich darauf wetten würde, und ich weiß nicht, ob ich mich als Rockets, OKC, Spurs etc. darauf verlassen würde, aber vielleicht würde ich in dieser Hoffnung mein Heil suchen, weil auf dem Platz reines On-Court-Material, Rotation-wise, qualitätsmäßig, muss man sich jetzt nicht irgendwie in die Tiefenanalyse begeben, um rauszufinden, dass man dieses Team in der Form nicht schlagen wird, wenn sie das auf den Platz bringen, was sie können. Die Frage ist, kann man sie davon so ein bisschen weghalten? Ja, Fragezeichen. Also Best and Worst Case wird spannend, dein Player to Watch. Stephen Curry kannst du gerne mit anfangen. Ich glaube, ansonsten müssen wir jetzt nicht Tiefenanalysen betreiben, warum dieses Team so gut ist, wie es ist, das wissen wir halt.
Nee, das ist erschreckend langweilig, deswegen müssen wir da nicht irgendwie uns Storylines ausdenken. Aber was für mich schon eine kleine Storyline ist, ist Stephen Curry, und da haben eigentlich auch nahezu alle Experten ja ihre feste Meinung. Und es ist ja wirklich schon verdächtig ruhig geworden um Stephen Curry. Also wirklich, was ja auch paradox ist, Back-to-Back MVP, der erste unanimous MVP in der NBA-Historie, und auf einmal redet kaum mehr einer von ihm. Viele haben schon rausgehauen, und Stephen Curry wird definitiv nie wieder MVP, und er wird noch nicht mal nah dran sein. Und dass er jetzt durch Kevin Durant halt wirklich geopfert hat, dass er als Individuum halt wirklich so großartig gesehen wird und halt in den absoluten höchsten Sphären halt der NBA-Superstars genannt wird. Und das sehe ich persönlich nicht kommen, und ich sehe auch, dass wir wirklich einen besseren Stephen Curry wieder in dieser Saison sehen werden, weil, ja, es war schon ein leichtes Down-Year, also ein Down-Year auf absolutem Elite-Niveau, aber Stephen Curry war halt auch wirklich nicht ganz so gut, wie er es zuvor war. Das hatte natürlich ein bisschen Abstimmungsprobleme, aber wir haben da wirklich Shooting-Slumps von ihm gesehen, und einmal hatte er die auch mit Klay Thompson zusammen. Das war schon eigenartig, den Warriors wirklich beim Basketballspielen zuzugucken, weil man das so nicht kannte. Also da war ja zwischenzeitlich wirklich Brick City und nicht Lob City oder sonst was, und das sehe ich anders kommen. 41% waren es nach wie vor von draußen der abgelaufene Saison, also wie gesagt, meckern auf extrem hohem Niveau. Bloß da glaube ich, dass wir in Curry tatsächlich eher wieder in seinem erschreckend normalen Bereich von so 44-45% sehen werden. Klar, die Field Goal Attempts muss man sich aufteilen bei den Warriors, aber das wird dazu führen, dass er nicht mehr wieder so bei 25 Punkten pro Spiel liegt, sondern wahrscheinlich eher wieder so Richtung 27, 28. Wahnsinnig effizient, 50-40-90 incoming. Und dann bin ich mal gespannt. Also ich glaube und würde mein Geld drauf wetten, dass wenn man MVP wählen müsste bei den Golden State Warriors und theoretisch, wenn man, und das ist ja auch ein Szenario, dass man nach Westbrooks MVP-Case wieder klassisch geht und sagt, okay, wir nehmen einen MVP eines wirklich First Seed, sei es von den Cavs oder sei es von den Warriors, und dann wird man für mich, glaube ich, eher auf einen Stephen Curry wieder setzen. Das war auch ein Teil meiner Entscheidung, warum ich ihn für Fantasy genommen habe, und deswegen glaube ich wirklich, dass wir, ja, natürlich werden es keine 37 Minuten pro Spiel werden, das wird ihn auch so ein bisschen aufhalten, aber dennoch wirklich eine Steigerung von Curry sehe ich kommen.
Finde ich ganz spannend. Also ist natürlich, wenn man irgendwie krampfhaft nach Storylines sucht, wie unser Podcast über die Warriors länger als 10 Minuten geht, dann ist das vielleicht das Einzige, was man irgendwie finden kann, so diese Curry- oder Durant-Thematik. Wer ist da wirklich Best Player on the Best Team? Ich habe in meinen Predictions gesagt, dass ich Kevin Durant als MVP sehe. Würde mir mittlerweile widersprechen, aber das Ding ist jetzt halt raus. Also ich glaube auch, dass wir eine verdammt große Saison von Stephen Curry sehen werden. Alter, 10 Three-Point-Attempts mit 41% und wir reden über ein Down-Year. Und wir reden zu Recht über ein Down-Year, weil der Typ halt auch locker mal 3-5% mehr im Tank hat irgendwie. Es ist völlig krank. Ich glaube, dass er Topscorer der Warriors sein wird, war im letzten Jahr auch. Da war es wahnsinnig knapp. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass wir wieder ein bisschen mehr Curry sehen werden. So ein bisschen eher das Throwback Warriors vor 2 Jahren. Und nicht so sehr die, ich sag mal, Finals Kevin Durant geprägten Warriors, die wir da gesehen haben. Das war das, was vorher viele auch erwartet haben, was ich auch ja noch mehr so gesehen habe, dass ich gedacht hätte, das ist eher das, wie man Kevin Durant da wirklich nutzt, also sich den Luxus gönnt, zu sagen, wir bleiben irgendwie mehr oder weniger das gleiche Team wie vorher und kriegen eben dieses Zusatzelement dazu. In den Finals war es dann ein bisschen anders, da hat er einfach seine Hoden ausgepackt und gesagt, so Peng, ich übernehme jetzt hier komplett und dominiere die Finals, wie es nur irgendwie geht. Ich glaube, dass wir gerade in der Regular Season da wieder mehr Curry, mehr Thompson, mehr Splash Brothers sehen werden und gar nicht so einen krank dominanten Kevin Durant, dass sie sich den Luxus vielleicht tatsächlich wieder so ein bisschen für die Playoffs aufsparen und sagen, ey, gut, dann können wir jetzt halt hier wieder ein bisschen mehr nutzen, ein bisschen mehr Curry, Durant, Pick and Roll laufen, all den Krims, den man in der Regular Season in der Tasche lässt, weil man auch so durchcruist, dass man das vielleicht eher tatsächlich ein bisschen wieder Richtung Stephen Curry shiftet. Mein Player to Watch ist Kevin Durant, aber im Prinzip wegen der gleichen Storyline. Also der Kerl ist jetzt 29, mitten in der Prime. Ich glaube, dass wir ihn noch besser integriert sehen werden. Was das bedeutet, dass er noch effizienter wird, ist eigentlich kaum zu glauben. Also würde ich auch nicht von ausgehen, er hat 54% aus dem Feld geschossen, das darf man halt nicht vergessen. Vielleicht fällt er 3er noch einen Tick besser, da waren es irgendwie 38. Also auch der war wieder knapp auf 50-40-90-Kurs, ist dann an der Dreierquote gescheitert und knapp an der Freiwurfquote, aber sensationell effizient mal wieder. 54% aus dem Feld bei 16,5 Attempts in dem Team ist einfach krass. Also da sehe ich jetzt statistisch nicht den Riesenfortschritt von Kevin Durant, aber ich kann mir schon vorstellen, dass genau diese Synergie, die du meinst, da ein bisschen sauberer funktioniert, dass sie einfach ein Jahr mehr Zeit hatten, sich da aneinander zu gewöhnen und das Beste aus sich gegenseitig rauszuholen. Was das dann heißt, müssen wir da mal schauen. Wie gesagt, meinen MVP-Tipp würde ich zurücknehmen, aber bleib jetzt natürlich trotzdem damit an Bord. Wer weiß, wenn sie wirklich 70 Wins holen und mittlerweile ist zumindest, glaube ich, nach dieser Finals-Performance so diese, wer ist denn der beste Spieler in diesem Team, ist irgendwie relativ eindeutig jetzt zugunsten von KD entschieden worden, kann ich nachvollziehen. Kann ich mir vorstellen, dass die Voter dann damit gehen und diese Breakout-Performance, die er in den Finals hatte, dass die so ein bisschen die, ja, auch die Dramaturgie ganz gut beeinflusst, dass die Leute sagen, Alter, jetzt hat er in den Finals da sein Ding, hat übernommen, hat das Ding gewonnen und jetzt ist er irgendwie der beste, arguably, Steve Kerr sagt, er ist der beste Spieler unseres Teams, ja, dann geben wir ihm das Ding halt, wer weiß, aber das ist eigentlich auch nur mein Versuch, krampfhaft irgendwie eine spannende Geschichte rauszuholen, weil allzu spannend wird es halt nicht werden. Die werden halt bomben und gut sein.
Ja, ich bin gespannt. Also auch nochmal wirklich, also so eine ganz, ganz kleine Storyline, die ich aber tatsächlich spannend finde, ist halt wirklich der Three-Point-Shot von Kevin Durant. Da gab es ja in der letzten Saison so ein bisschen diese Storyline, dass LeBron James lange da vor ihm lag tatsächlich oder ihn überholt hatte. Ich glaube, am Ende hat KD ihn vielleicht wieder knapp überholt. Ich bin mir gar nicht sicher. Also lagen da zumindest eng beieinander. Und das ist ja eine Sache, wenn man Kevin Durants wunderschönen Wurf sieht, ist das ja eigentlich so dieser einzige Punkt, der nicht so richtig Sinn macht bei ihm, dass sein Dreier tatsächlich irgendwie doch so instabil ist über weite Phasen. Und wenn er das noch unlockt und dann klarer 40% Three-Point-Shooter wird, ja, dann wird es nur noch ekelhafter. Also die Warriors, das war ja auch eine große Überraschung für mich. Ich war kurz davor, daraus eine Bold Prediction zu machen. Hatten in der letzten Saison ja tatsächlich nur 2 Leute, die über 40% von draußen geschossen haben. Natürlich die Splash Brothers, Klay Thompson und Stephen Curry. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir in dieser Saison da 5 sehen. Also wirklich, natürlich teilweise in kleinerem Volumen, sei es jetzt ein Caspi oder sei es ein Young. Aber mich würde es nicht wundern, wenn Kevin Durant da drüber kommt. Mich würde es auch nicht wundern, und das ist meine Bold Prediction, ich hau sie direkt raus. Ist definitiv irrational, aber die geht um Draymond Green. Und ich kann mir vorstellen, nach auch ja wirklich im Down-Year, also zumindest statistisch, er ist ein unfassbar geiler Typ und hatte nach wie vor einen wahnsinnig großen Impact. Aber zumindest was seine eigene Offensive, seinen eigenen Wurf angeht, war er doch schon relativ schwach unterwegs. 42% aus dem Feld, 31% von draußen. In der Saison davor hatte er wirklich eine gute Saison, führte dazu, dass er einen deutlich schlechteren True-Shooting-Wert hatte als Ricky Rubio. Aber da glaube ich, dass er wirklich einen Schritt nach vorne macht, dass wir ihn da wieder besser sehen werden. Und wenn wir das alles bedenken, wir rechnen für alle schon wieder einen Schritt nach vorne. Oh Mann, ey, das ist doch scheiße. Naja, aber ich raus. Ja, es ist irrational und es wird wahrscheinlich auch nicht passieren. Aber es ist eine Bold-Prediction und ich kann mir vorstellen, in irgendeinem verrückten Szenario, dass Draymond Green 40% von draußen schießt in der neuen Saison.
Ja, sauber. Kann ich irgendwo nachvollziehen. Und auch das ist natürlich, auch wenn es langweilig ist, aber irgendwie, ja, scary, weil man kann sich nicht vorstellen, dass Draymond Green nicht ein etwas besseres Jahr als das letzte Spiel. Also das Szenario gibt es kaum, dass er irgendwie defensiv seinen Impact, den kannst du halt einbuchen. Das ist halt das, was er ist. Das ist seine Identität, das wird er bringen. Und offensiv viel schlechter als 42, 31 wird er nicht schießen. Also das wird tendenziell eher in eine andere Richtung gehen und was weiß ich, auf 45, 36 hochgehen. Und was das bedeutet, wenn Draymond Green insbesondere seinen Dreier trifft, aber allgemein seinen Shot trifft, das haben jetzt ja nicht nur wir, sondern das wurde wirklich Land auf Land ab mehrfach durchanalysiert. Wenn Draymond Green seinen Dreier trifft, du ihn respektieren musst und du ihn da draußen verteidigen musst, dann ist das im Prinzip das Ende eines Spiels oder einer Serie, dann kannst du sie eigentlich nicht schlagen. Du musst schon hoffen, dass er den nicht trifft und du dadurch so ein bisschen Sack aufspielen kannst und eben nicht diese Gefahr hast, dass er das Ding dir von draußen auch noch reinknallt. Wenn der 40% schießt, dann fürchte ich, wirst du mit deiner Cavs-Prediction es schwierig haben. Aber ich finde sie trotzdem interessant, weil auch da ist einfach noch Upside. Und das, wie gesagt, wir kommen gleich zu den Szenarien. Je länger wir drüber reden, umso schwerer fällt es mir zu sagen, warum die nicht schon wieder komplett alles auseinanderbomben sollen. Meine Bold-Prediction geht in eine ähnliche Richtung, betrachtet das offensive Ende. Und meine Bold-Prediction ist, die Warriors werden in der nächsten Saison mindestens 3 Spiele mit mindestens 150 Points haben. Das ist in den letzten 20 Jahren, ja, mir ist nichts Besseres eingefallen, sorry, aber ich habe da ein bisschen recherchiert und mittlerweile bin ich ganz zufrieden. In den letzten 20 Jahren ist das genau 10-mal passiert, was meiner These absolut widerspricht. 5 Spiele davon waren Double oder Triple Overtime, was die Warriors wahrscheinlich relativ selten spielen werden, weil die Spiele in der Regel wahrscheinlich schon durch sein werden vorher. Das ist so ein bisschen problematisch. Seit 2010, 2011 ist das genau 1-mal passiert, also in der jüngeren Vergangenheit. Ja, sehen wir das einfach nicht mehr so. In der Form letztes Jahr haben die Warriors 3-mal zumindest über 140 gescored. Insofern ist meine Hoffnung, dass sie 3-mal über 150 scoren. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, aber vielleicht tatsächlich mal so ein Spiel, wo dann Draymond 5-3er trifft, wo Nick Young 5-3er trifft und sie dann irgendwie, vielleicht ist es ein bisschen eng hinten raus. Ich weiß es nicht. Also ich glaube selber nicht dran, dass es aufgeht, weil die Spiele wahrscheinlich im vierten Viertel durch sein werden und Curry, Clay und Durant wieder nur in den Anfang der 30er Minuten spielen werden, weil sie einfach nicht mehr spielen müssen. Aber wer weiß, 150 finde ich einfach eine schöne Benchmark. Vielleicht hauen sie es ja mal raus.
Finde ich charmant. Ich kann mir vorstellen, in einer Quadruple Overtime gegen die Thunder so 210 zu 207 geht das Spiel aus. Das wäre doch eine Sache, worauf man sich freuen könnte. Ja, dann sind wir schon durch und kommen zu unseren Szenarien. Erwartet kurz auf jeden Fall das Segment zu den Warriors. Spannend, dass wir bei den Cavs doch ja fast echt auch wieder so gut 15 Minuten rausgehauen haben. Für die Warriors sind sie jetzt gut 20. Aber das war uns vorher schon bewusst. Wie gesagt, es bringt keinem von uns hier was, auch nicht euch Hörern, auch uns nicht, wenn wir jetzt anfangen, nochmal kurz JaVale McGee's Game nochmal auseinander zu klabüstern. Es wird ein paar Story Lines geben. Es gibt natürlich wie immer noch den Faktor, der auch dazu führt, verweisen wir immer drauf, die NBA wird nicht unbedingt langweilig sein, weil die Warriors sind nur eine Verletzung von Durant oder Curry davon entfernt, dass sie angreifbar sind. Und man darf halt nicht vergessen, der Westen ist wirklich schon härter. Also da sind Playoff-Serien, die da zumindest drohen, da werden wir nicht wieder nur Sweeps sehen und nur ganz klare Geschichten. Also das ist mehr Qualität da und deswegen glaube ich auch, dass die Warriors das zumindest ein bisschen spannender werden sollte. Aber kommen wir zu unserem Best-Case-Szenario. Fällt mir schwer, weil theoretisch kann ich verstehen und hab's auch schon in anderen Podcasts gehört, dass manche so weit gehen zu sagen, hey, das absolute Best-Case-Szenario wären 73 Wins, vielleicht sogar 74 Wins, aber das ist trotzdem ein Szenario, was ich mir einfach nicht vorstellen kann mit Thema Coasten. Das will Steve Kerr nicht. Die Spieler wollen es vielleicht oder zumindest so ein paar Leute, aber ich sehe es einfach nicht kommen. Von daher sehe ich als Best-Case-Szenario, würde ich eigentlich die 70 da fast stehen lassen wollen, weil ich mir einfach wirklich nicht vorstellen kann, dass sie wirklich drüber gehen.
Ja, bei mir ist es tatsächlich naturgemäß ein bisschen drüber, aber so richtig sinnvoll fühlt sich das für mich auch nicht an. Also die Frage ist halt, wie geht man da ran? Wenn man jetzt sagt, stell dir vor, die Warriors versuchen mit allem, was sie haben, so viele Wins wie möglich zu holen. Dann schreibe ich hier wahrscheinlich eine 75 hin. Nur, warum sollten sie das tun? Es gibt aber überhaupt keinen Grund, das zu machen. Insofern ist dieses Best-Case-Szenario so ein bisschen halbgar. Also, was ich spannend finde an der ganzen Diskussion, ist, dass die Warriors in ihren letzten 3 Jahren, wie gesagt, 70 Wins im Schnitt, muss man einfach mal sagen, haben sie diese Diskussion umgedreht. Also, wenn ich jetzt hier hinschreibe, Best-Case-Szenario oder realistisches Szenario, was weiß ich, Ende der 60er Wins irgendwie so, da hätte man vor ein paar Jahren hätte man gesagt, boah, sag mir mal, warum die 70 Wins holen sollen. Mittlerweile haben sie es umgedreht und du sagst mir, sag mir mal, wo die 12 mal verlieren sollen. Das ist ja das, was die Warriors gemacht haben in den letzten 3 Jahren. Man kann sich einfach kaum noch vorstellen, man geht mittlerweile den Schedule durch und schaut sich an, welches Spiel könnten sie denn eventuell verlieren. So, und dann rechnet man zusammen, wie viele Niederlagen kommt dabei raus und dann sind es nicht allzu viele. Das ist eben die Qualität dieses Teams, dass der Schedule ein bisschen umgebaut wurde, es weniger Back-to-Backs gibt, tut ihnen mit Sicherheit auch nicht gerade weh, tut auch den Cavs übrigens nicht unbedingt weh, dass sie da vielleicht noch 1-2 Wins mehr rausholen. Für mich hier, wie gesagt, auf dem Papier stehen hier irgendwie 73 Wins als Best Case. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es passiert, weil sie es nicht wollen, weil es auch keinen Sinn macht. Aber ich kann es mir vorstellen und spannend ist halt für mich irgendwie Worst Case Szenario. Das ist hier ein Team, ich habe hier 60 Wins als Worst Case stehen, weil ich einfach nicht weiß, warum die weniger als 60 Wins holen sollten. Das wären 7 weniger als im letzten Jahr, die sind arguably besser. Sie werden einfach auch mehr Druck von hinten bekommen, insofern mehr machen müssen oder zumindest schauen müssen, dass sie nicht komplett coasten. Ich sehe nicht, wie die keine 60 Wins holen.
Nö, da würde ich auch nicht drunter gehen. Das ist einfach so. Aber trotzdem, wenn wir jetzt auf ein realistisches Szenario kommen, dann muss man einfach bedenken, dass der Westen besser geworden ist. Das war ja die große Storyline während der Offseason. Und es gibt inzwischen 9 andere Teams im Westen, die wirklich mit einer absoluten Sahneleistung schon in der Lage sein werden, diese Warriors einfach mal zu überraschen. Und wir haben im Osten immer noch die Cavs, gegen die sie auch spielen werden, zwar nicht 4-mal. Und dann kann man sich schon vorstellen, dass da ein paar Niederlagen kommen. Dann wirst du vielleicht auch nochmal von einem ganz anderen Team überrascht. Also ich würde im realistischen Szenario gerne unter die 67 gehen, das steht für mich fest und ich wäre da, na, 65 fühlen sich okay an und ich hoffe, jetzt kommt keine große Diskussion.
Doch kommt sie, weil ich bin tatsächlich bei 67. Für mich, also ja, natürlich, die Argumentation sehe ich ein, es gibt mehr Teams, die sie an der guten Nacht schlagen können, das waren im letzten Jahr vielleicht 3, 4, keine Ahnung, jetzt sind es ein paar mehr. Ich kann mir halt vorstellen, dass genau dieses Argument, dass die Competition größer geworden ist, eher dazu führt, dass die Wins nicht unbedingt weniger werden, weil sie einfach mehr Druck von hinten bekommen, weil sie Wins brauchen, weil sie mehr gefordert werden und nicht so rumeiern können. Also weniger als 65 ist mir zu wenig, tatsächlich, ehrlicherweise. Von mir aus machen wir 66, es ist mir eigentlich egal, aber irgendwie von mir aus machen wir die Mitte, damit kann ich leben.
Ja, also dann müssen wir ja die Mitte scheinbar machen, dann ja, sind wir durch.
Ja, stabil, ey. 66 Wins. Läuft, sind wir durch, ja. Mhm. Ja, das war's irgendwie. Krass.
Ja,
jetzt falle ich gerade in ein Loch. Ich falle in ein Loch. Aber instant. Unsere Previews sind durch. Ich falle gerade in ein komplett emotionales Loch.
Oh Gott, ja, wir sind ausgelaugt. Wir kriegen jetzt erstmal diesen Klassiker, dass wir beide erstmal 3 Wochen lang krank sind danach.
Also ja, wahrscheinlich.
Das ist jetzt zwischenzeitlich dicht. Werden die wahrscheinlich wie Isaiah Thomas einen Großteil der Regular Season verpassen. So Ende Januar könnt ihr wieder mit der nächsten Episode rechnen. Nee, also was bleibt uns natürlich über? Jetzt sind wir mit Sicherheit also 45 Stunden, fast 50 Stunden wirklich Previews. Dann gab es ja noch ein paar mehr Off-Season-Episoden, also jetzt wirklich 4 Monate Off-Season sind vorbei. Darüber sind wir sehr, sehr glücklich und vor allen Dingen auch glücklich über alle, weil das hatten wir eigentlich, wir hatten gerade auch, als wir diesen Podcast gestartet haben, dachten wir immer, boah, was machen wir eigentlich in der Off-Season? Da wird doch kein Mensch zuhören, so. Dann können wir für 3 Hörer irgendwie Episoden machen, aber im Gegenteil. Es ist ja auch für viele, ist die Off-Season echt immer sehr spannend, für uns natürlich auch, aber wie gesagt, ein riesen Shoutout an euch, dass ihr dabei geblieben seid. Hoffentlich konnten wir euch die Off-Season ein wenig versüßen. Diese Rückmeldung bekommen wir ja regelmäßig. Das ist ja auch natürlich das Geile und was uns auch motiviert, da in der Offseason dran zu bleiben. Wir haben auf jeden Fall stabil geliefert. Da können wir auch ein bisschen stolz drauf sein, würde ich sagen. Also ein riesen Shoutout an dich für dein Commitment. Hat natürlich auch geholfen, dass du arbeitslos warst in letzter Zeit. Sonst wäre das in der Form auch nicht möglich gewesen. Und dann hoffen wir mal, dass wir zur nächsten Offseason 2018 uns insofern nochmal vielleicht professionalisiert haben, dass wir ja in der Lage sein werden, ein ähnliches Pensum auf jeden Fall wieder abzureißen.
Wäre absolut stabil, kann mich natürlich nur anschließen. Shoutout an dich auf jeden Fall, Küsschen aufs Nüsschen. Das wollte ich schon lange mal wieder im Podcast sagen, auf jeden Fall. Muss noch ganz kurz Fun Fact. Wir haben gestern tatsächlich den Download-stärksten Tag in unserer jungen Podcast-Geschichte gehabt. Also jegliche Thesen von Offseason ist irgendwie nicht ganz so spannend, sind damit scheinbar widerlegt. Hörerzahlen gehen stetig nach oben bei uns. Das freut uns nach wie vor, auch in der Offseason. Bin gespannt, wie sich das dann in der Regular Season entwickelt. Ob dann wieder mehr Leute einsteigen, weil, ja, weil wieder halt der normale Betrieb ist. Oder ob die meisten trotzdem dabei geblieben sind. In jedem Fall passt der Trend. Das freut uns sehr. Läuft bei uns. Shoutout an dich, shoutout an Krygo, shoutout an der Vögli, an alle, die hier zu kurz gekommen sind in den letzten Folgen. Ja, mehr habe ich nicht. Ich bin alle.
Guckst du jetzt eigentlich live heute Nacht?
Nein. Okay. Ich glaube nicht. Also, nee, ja. Stand jetzt auf jeden Fall nicht, nee.
Ich glaube auch nicht, dass mein Körper es wirklich aushalten wird, aber dann freue ich mich auf wirklich morgen früh. Eventuell mache ich es doch, falls dann werde ich es auf jeden Fall auch noch mitteilen in der IGVS-Gruppe. Ich bin mir auch sicher, dass da viele aufbleiben werden.
Also ja, das glaube ich auch.
Alle, die es noch nicht machen und irgendwie Bock haben und die heute Nacht live gucken und vielleicht alleine sind, weil sie nicht viele Kumpels haben, die NBA gucken, ist ja tatsächlich ein Schicksal, was viele Leute haben. Auch bei uns persönlich ist das ja nicht anders. So viele Leute im Freundeskreis gibt es halt dann doch nicht, die da all in sind. Und wer dieses Schicksal erleiden muss, der soll gerne mal wirklich in unsere IGVS-Talk-Gruppe bei Facebook rein. Kommen, da wird mit Sicherheit heute ein Thread entstehen, wo da nachts schön ein bisschen getickert wird und das ist ja auch
absolut.
Eine geile
Sache. Absolut, also ich klinge mich aus, ich muss auch schiffen jetzt, ich bin ausgesaugt wie von so einem Blutegel, einfach jede
ja, ist
Energie so.
Letzte Episode sogar ohne Pinkelpause, ey.
Ja, das ist auch nicht gut, ich merke also, das auch gerade hier.
Ich werde jetzt glaube ich irgendwie, ich fühle mich nach irgendeinem so KG-Quote, also irgend so was von KG werde ich jetzt nochmal hinten ran machen und dann hören wir uns in der nächsten Episode Regular Season, Mann, geil.
So
also,
ist es, Alter, Hype.
Bis zum nächsten Mal, wird nicht lange dauern, bis wir uns wieder melden, haut rein, tschö.
Anything's possible. Anything's possible!